Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 85. Und heute gehen wir ein bisschen in die Soap-Opera-Gefilde von WWE und vom Wrestling im Allgemeinen, denn wir reden über Liebe, Sex und alles, was irgendwie damit zu tun hat im Wrestling. Das wird garantiert eine bunte Ausgabe. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir ist heute der Frauenversteher Kai. Einen wunderschönen guten Tag.
Ich glaube, das ist jetzt die beste Einleitung, die ich bei Headlock jemals bekommen habe.
Hallo. Hallo, Roman. Und in der anderen Leitung, da ist der Christian Dürre von Computech. Dort leider nicht der Dr. Sommer von Computech, aber so ähnlich.
Danke, guten Tag. Das ist sehr schön. Der eine ist der Frauenversteher, der andere ist von Computech.
Ist das so ähnlich, ja. Oder? Ja. Heute mal ein etwas bunteres Thema wirklich. Also wir haben schon gesagt, da muss man mal gucken, wie wir das hier schön verpacken, dass das noch einigermaßen nicht zu albern wird. Aber ich denke mal, wir kriegen das hin.
Ich fand, mein Projektname war seriös.
Ja, absolut. Das hast du ja auch, glaube ich, inzwischen dreimal getwittert, sobald ich es irgendwie angekündigt habe.
Ja,
passt. Ja, so sieht's aus. Aber ich würde sagen, dann legen wir auch gleich los. Wir haben nämlich auch wieder jede Menge Fragen gekriegt und ihr wisst da draußen, wenn ihr Fragen an uns habt, die ihr hier gerne beantwortet hättet, dann schickt die uns an fragen@headlock.de. Das machen aber, ehrlich gesagt, aktuell relativ wenige Leute, weil alle anderen Wege irgendwie anscheinend schneller und einfacher sind. Deswegen findet ihr uns natürlich auch bei Facebook, bei Twitter und natürlich bei YouTube. Bei YouTube speziell könnt ihr die Sachen oder eure Fragen, Anregungen, Ideen auch gerne einfach unter das Video posten. Wir greifen das hier auf, ich schreibe das auf und dann bauen wir das mit ein. Und ansonsten wisst ihr auf headlock.de, da gibt es noch unsere Support-Seite. Und wer uns was ganz Gutes tun möchte, der geht auch nochmal bei iTunes rein und gibt uns eine Bewertung. Das hilft uns ungemein, dass wir mit dem Podcast besser gesehen werden. Und das wollen wir doch alle, nicht wahr?
Ja. Ach du, ja, ich will einfach so Love, Sex,
Das war eine rhetorische Frage in die Runde und das hat schon nicht geklappt.
Ja. Doch, ja. Ja, iTunes-Bewertung, yay.
Ich bin schon beim Sex.
Find ich gut.
Genau.
Hast schon kein Blut mehr im Kopf.
Ja, ja. Ich kann sagen, ich kann sich schon nicht mehr konzentrieren, deswegen ist mir gerade auch schon irgendwas aus der Hand gefallen. Aber dann lass uns mal einfach mit den Fragen loslegen. Nicht das aus der Hand gefallen.
Das wird's Nummer 1.
Ja, genau. Ich habe nichts gemacht. Ich habe wirklich nichts gemacht. Okay, also, Frage Nummer 1 und 2 kommt von Martin, und zwar über Facebook. Und zwar, er hat rausgehört aus unserem letzten Podcast, dass wir Randy Orton nicht besonders mögen und in seinem Umfeld ist das anscheinend auch so. Wieso ist denn das so? Das ist seine Frage. Also wieso mag man aktuell Randy Orton nicht?
Kai. Welches Umfeld? Mama, Oma, Papa oder
seine Freunde? Seine Freunde.
Ach so, ja, kann sein, dass seine Oma sagt, boah, Randy Orton ist richtig kacke.
Ich hasse dich in Randy Orton.
Schon wieder ein Headlock, was soll das?
Eigentlich müsste der unser Lieblingswrestler sein, weil der eigentlich immer unsere Show hier promotet. Also deswegen. Eigentlich müssten wir auch Randy Orton bei uns auf dem Titelbild haben oder sowas, aber es klappt aber nicht. Kai, wie ist deine aktuelle Einstellung zu Randy Orton?
Aktuell wirklich sehr, sehr schlecht. Also, aber sie liegt jetzt auch nicht an den jetzigen Randy Orton, weil ich finde den jetzigen Randy Orton sogar besser als den noch von vor 2 Jahren oder sowas. Jetzt geht's noch einigermaßen, aber also sind wir mal ehrlich, das Spektakulärste an ihm ist wirklich. Ich liebe halt diesen Spike-DDT. Ich mag den Backbreaker von ihm. Sein Power-Slam und den AKO. Der AKO ist ja eh Killer. Aber der Rest ist halt mega langweilig. Wie er sich bewegt, wie er zum Ring kommt und einfach alles. Ich weiß noch, dass ich damals, als der hat ja mal so eine Fehde mit Big Show bei SmackDown 2009 oder 10 oder sowas, kann das sein? So um den Dreh.
Gott, irgendwie. Keine Ahnung, die habe ich komplett verdrängt.
Auf jeden Fall, ich fand das damals richtig geil. Ich so, boah, Randy Orton kämpft und ich habe das geguckt. So ein, ganz ehrlich, wenn ich heute ein Randy Orton Match gucke, was 15 Minuten geht, denke ich so, okay, das ging jetzt irgendwie gefühlt 7 Tage. Und damals, ich weiß, ich habe die Matches geliebt und ich dachte mir, also heutzutage denke ich mir, wie konnte ich das denn gucken? Das ist so stinke langweilig einfach, ne? Also seine Promos sind dann auch nicht so geil. Also irgendwie so auch das Gesamtpaket passt nicht mehr so bei Randy Orton heutzutage.
Ja, der Martin bringt auch einen ganz guten Punkt auf, nämlich liegt das vielleicht einfach daran, dass Randy Orton aktuell Babyface ist? Kommt er als Heel vielleicht einfach besser rüber? Und da gebe ich da mal an Chris ab.
Boah,
ist er der bessere Heel?
Ja, er ist halt irgendwie ein natürlicher Heel. Er hat so eine arrogante Aura irgendwie. Ich finde, er hat auch als Heel immer besser funktioniert, aber das ändert nichts daran, dass er auch als Heel ziemlich langweilig wäre, weil auch seine Matches halt in Zeitlupe ablaufen. Ich weiß nicht, Orton habe ich, keine Ahnung, so 2000, 2006 bis 2008 rum ziemlich gefeiert. Oder 2005 eigentlich schon. Aber irgendwie ist. Er hat sich dann halt mal weiterentwickelt, als er da aus der Verletzungspause kam und seine Arme runtertätowiert hatte und so ein bisschen crazy war. Und das war, was, 2008 rum?
Möglich, ja.
Ja, sowas. Geschätzt, ja. Und seitdem kam halt an Entwicklung eigentlich nichts mehr. Und auch im Ring ist nicht viel dazugekommen, außer dann vielleicht der Spike-DDT. Wo dann ein Cena, der halt auch extrem langweilig war über die Jahre oft, dann immer mal wieder irgendwie zumindest ein neues Manöver ausgepackt hat, ist halt Orton immer gleich langweilig geblieben. Sowohl im Ring als auch außerhalb. Also, puh. Der gibt mir halt auch nichts. Ich fand ihn okay, solange er nicht im Main Event mitgemischt hat in letzter Zeit. Aber als er dann halt den Main-Push bekommen hat, da bei SmackDown, ist es mir halt auch schon echt wieder sauer aufgestoßen. Also im Jahr 2017 will ich nicht Randy Orton im Main Event sehen.
Was?
Echt nicht.
Ja, also ich finde es auch eine, um es mal wieder aufzugreifen, eine schwierige Nummer aktuell. Also Randy Orton Matches geben mir tatsächlich auch relativ wenig, wenn ich die so letzte Zeit verfolge. Ich meine, wann war der letzte Kampf, der mich überzeugt hat von Randy Orton? Ich meine, die sind immer ganz okay. Ich meine, der hat einen ganz anderen Stil als viele andere Stars aktuell bei WWE. Das setzt ihn halt eben ab. Aber es bedeutet nicht gleichzeitig, dass dieser Stil auch besser ist. Ich finde, Randy Orton hat bestimmte Gegner, mit denen er klickt. Also zum Beispiel
Cena.
Genau, zum Beispiel Cena. Also mit dem funktioniert er halt absolut. Aber du hast einfach auch dazwischen mal so Kämpfe, die du einfach in die Tonne treten kannst. Weil fällt mir jetzt gerade keiner ein, aber es
gegen
hast
Bray ganz Wyatt. Viel.
Ja, ja. Genau, der wirkt aber auch so lustlos ganz. Also, jetzt mal ganz ehrlich, der wirkt auch so bei den Promos, die er jetzt mit Bray Wyatt hält. Als würde er so merken, okay, da ist gerade richtig scheiße. Also, was erzähle ich gerade hier? Worüber ich hab. Du schmierst dich mit der Asche deiner Schwester ein. Okay, das ist richtig bescheuert. Ich bin Randy Orton. Ich hatte eine richtig geile Mindgames-Fehde mit dem Undertaker. Und jetzt stellst du so dein Sadomaso-X vor mich. So, was ist das?
Diesen Tennisschläger.
Ja, warum?
Ich weiß nicht, das habe ich auch nicht verstanden. Nee, ich glaube, das Problem an Randy Orton ist aktuell auch, dass der, du weißt gar nicht genau, was der verkörpern soll. Also er verkörpert jetzt eigentlich aktuell Randy Orton. Aber Randy Orton an sich ist halt irgendwie relativ langweilig. Randy Orton war eigentlich immer dann richtig interessant, wenn er halt irgendwie ein bisschen verrückt war. Also ist egal,
ja, oder?
Ist das als Legend Killer oder halt wirklich dann als dieser Viper oder eben als Anführer von hier mit Cody Rhodes und
Legacy
damals.
Legacy, oh, genau. Legacy fand ich aber auch schon nicht besonders
spannend. Ich fand, die hatten geile Matches zwischendurch gehabt.
Ja, auch also, diese Fehde mit Kofi Kingston, die war auch noch ganz okay, fand ich.
Mit DX und so, da waren auch gute Sachen dabei. Aber ich glaube, dass Randy Orton mehr Facetten für seinen Charakter braucht, die auch seinen Kampfstil unterstützen. Ich finde, aktuell hat er diese Cena-Problematik. Das ist nämlich so, du weißt ungefähr, wie die Kämpfe ablaufen. Du hast immer so ein grobes Raster, an dem du dich orientieren kannst. Dann kommt die Aktion, dann kommt die Aktion, dann kommt die Aktion. Und ich glaube, deswegen langweilt es die Leute halt eben, weil, wie Chris gerade eben schon gesagt hat, du hast nicht das Gefühl, dass er sich da weiterentwickelt. Beim Mainstream-Publikum, glaube ich, kommt er halt eben an, weil er eben so eine Grundausstrahlung hat. Also der sieht halt aus wie ein Star und der hat einen Entrance wie ein Star.
Den kennt halt auch jeder, ne?
Den kennt auch jeder eben. Und der ist jetzt auch schon so lange dabei. Das heißt, der hat auch einen Standing, was halt eben viele aktuelle WWE-Stars nicht haben. Nichtsdestotrotz sind seine Kämpfe halt eher so durchwachsen. Und ich fand es auch nicht wirklich prickelnd, dass er jetzt dann auf einmal wieder World Champion ist. Weil ich finde, da gibt es andere, die es mehr verdient hätten und auch die es mehr brauchen würden. Ich meine, ich habe nichts gegen Randy Orton, aber ich bin jetzt auch nicht wunder wie großer Fan. Das war eine Zeit lang anders. Also zum Beispiel in der Legend-Killer-Fehde fand ich ihn halt super geil, wie glaube ich die meisten.
Ja.
Und dann irgendwann ging es halt bergab und da hat man ja eben auch das Gefühl gehabt, so ja, irgendwie klickt das halt nicht mehr so 100%, aber es gibt offensichtlich immer noch genug Fans da draußen, die ihn mögen. Auch die Reaktionen auf ihn sind ja durchaus recht okay, würde ich jetzt mal sagen.
Auf jeden Fall.
Es ist nicht so, dass er zu X-Pack-Heat oder sowas in die Halle kommt. Und von daher, ich glaube aber auch, dass ihm einfach eine Wandlung und eine Entwicklung in seinem Charakter einfach gut tun würde und die geschieht aktuell aber nicht mit dieser Bray Wyatt-Fehde, die ja jetzt ohnehin durch diesen Roster-Shake-Up ja ohnehin komplett für die Tonne ist. Da haben wir letztes Mal ja schon drüber geredet, dass das irgendwie sehr komisch anmutet, aber ich hoffe, da haben wir die erste Frage von Martin gut mit beantwortet und dann kommen wir gleich zur zweiten Frage, die sich nämlich auch nochmal sehr allumfassend eigentlich, und zwar vermisst ihr eigentlich auch das ein oder andere Stable bei WWE. Ne? Ja, frag ich doch einfach mal. Kai, vermisst du Stables? Wir haben jetzt ja gerade einen neuen Stable bei SmackDown live mit den Maharaja Jinder Mahal und den Singh Brothers.
Maharaja?
Der heißt Maharaja.
Echt?
Ja.
Bei Bibi und Tina ist das Pferd von dem jungen Maharaja. Hier, Fun Fact.
Ja.
Nein.
Ach, wir wollen nicht wissen, was du zum Einschlafen hörst, Kai, sondern wir wollen deine
Fachkompetenz zum Wachwerden gucke ich das hören. Immer.
Achso.
Auf jeden Fall, ich weiß nicht, also ich finde ein Stable, wir hatten ja auch mal diese Zeit, wo es, da gab es so 5 Millionen Stable und die waren auch alle so nichtssagend, also wenn du eben eins hast, dann soll das aber auch irgendwie bedeutend sein, ich finde New Day als Stable ist halt auch bedeutend, klar ist jetzt ein bisschen abgeäppt, ne, aber halt so ein Shield, das vergisst du nicht, Evolution vergisst du nicht, die X vergisst du nicht, aber es gab halt auch noch so 1000 Sachen, die brauchst du jetzt auch nicht zwingend, deswegen finde ich, wenn man jetzt sagt, okay, ich hätte gern ein Stable, dann mach aber auch ein gutes, so was jetzt aus den Jinder Mahal Friends da wird, keine Ahnung, ob das jetzt irgendwie cool ist. Ich find's auf jeden Fall erstmal interessant, aber ich brauche jetzt auch nicht irgendwie so die 17. Social Outcasts oder sowas. Also von daher, wenn man was Cooles hat, die man auch dominant darstellt, die Wyatt Family hätte man auch viel, viel besser darstellen können. Das hatte auch so Potenzial, ein geiles Stables zu sein, wurde aber ein bisschen an die Wand gefahren. Von daher dann, wenn schon ein Stable, dann auch ein vernünftiges.
Also die Wyatt Family spricht der Martin auch auch hier ganz explizit in seiner Mail an und sagt auch, dass die Wyatt Family seiner Ansicht nach nicht besonders gut umgesetzt worden ist. Chris, was glaubst du, warum sind, sagen wir mal, abgesehen von The Shield in den letzten Jahren keine vernünftigen Stables aufgebaut worden? Was ist daran so schwer?
Puh, du stellst mir heute aber auch die guten Fragen hier, ey.
Aber komm, vergiss New Day übrigens nicht, das ist auch ein gutes Stable.
Das stimmt, aber die haben am Anfang auch nicht funktioniert.
Das stimmt, New Day ist halt so automatisch overgekommen, als sie eigentlich angefangen haben, sie selbst zu sein, ne? Das war irgendwie seltsam. Aber ja, warum gab es nicht viele Stables? Ich glaube, man kann nicht immer aus dem vorhandenen Material an Wrestlern, die man gerade im Roster hat, ein Stable formen, weil Stables funktionieren halt auch nur, wenn da Leute sind, die auch zusammen eine gewisse Chemie haben. Und jetzt zum Beispiel The Shield, die drei Mitglieder, die haben sich alle irgendwo so ergänzt und haben auch die Schwächen der jeweils anderen Mitglieder dann vergessen gemacht. Also ein Roman Reigns konnte zum damaligen Zeitpunkt halt gar nicht reden. Und musste es dann halt auch nicht, weil Dean Ambrose halt schon immer eine große Fresse hatte. Und
der hat es inzwischen wieder verlernt.
Ja, obwohl in den letzten paar Wochen geht es ja.
Also, ja, ich weiß, ich wollte lustig sein, Entschuldigung.
Bist du nicht?
Ja, raus. Das klappt halt nicht bei dir. Rollins hat halt das Workhorse im Ring gegeben und so. Ihr wisst, worauf ich hinaus will.
Ja,
und
ja,
ich glaube, Es ist einfach schwer, immer dann wirklich Leute rauszufischen, die dann zueinander passen. Denn wenn man da so ein Stable anbringt und man präsentiert ein Stable ja immer größer in den Shows, dann möchte man seine neue Gruppierung da groß präsentieren und herausbringen. Dann hast du da 3 oder 4 Leute, die überhaupt nicht zusammen funktionieren. Das bringt halt auch nichts. Und sowieso braucht es halt eine gewisse Mischung. Du kannst 2, 3 Stables in einem großen Roster haben, aber wenn du die überfrachtest halt, wie du es auch teilweise in der Attitude Era und so hattest, dann wirkt das einfach nicht mehr so. Dann geht einfach die Wirkung davon verloren. Warum du kannst nicht 5 super dominante Stables haben, die alle runtermachen. Die müssen sie ja irgendwann auch aufeinandertreffen. Von daher will ich das WWE jetzt gar nicht mal übel nehmen, dass da nicht so viel kam. Aber ich freue mich auf jeden Fall immer, wenn ein cooles neues Stable kommt, was dann auch wirklich funktioniert.
Außerdem musst du ja noch sagen, ganz kurz nur, die haben es ja auch trotzdem, also Authority war ja auch ein Riesen-Stable, was jetzt auch sehr, sehr lange da war. Und mit der League of Nations haben sie es ja auch irgendwie versucht.
Oh Gott, war das scheiße.
Es ist ja nicht so, dass sie es nicht versucht haben, aber es muss halt auch irgendwie, klappen, ne?
Und da haben sie es versucht. Sie hatten relativ große Namen, die sie reingetan haben und haben da aber auch relativ schnell gemerkt, okay, das passt nicht so. Weder die Typen noch von unserem Aufbau her und haben sie halt hinterher auch irgendwie so ein bisschen unter den Tisch gekehrt. Aber was ich mal loben muss, NXT Sanity finde ich unfassbar unterhaltsam.
Ja, außer
die
Olle.
Irgendwie. Ja. Nee, die sind super. Also ich mag die auch. Die und das Ding ist ja auch, was das Problem an gerade an sowas wie der League of Nations ja zum Beispiel gewesen ist, die haben sie einfach nur zusammengeschmissen, haben gesagt, so komm, ihr seid alles Ausländer und jetzt seid ihr einfach zusammen.
Ja.
Du brauchst aber für einen Stable, brauchst du zum einen, meiner Ansicht nach, du brauchst einen komplett eigenes Auftreten. Und du brauchst auch so eine Art Ideologie, also einen Gedanken dahinter. Was verfolgt diese Gruppierung?
Wir sind Ausländer.
Ja, genau.
Wir hassen alle Amerikaner.
Genau das. Und das ist halt so einfach gedacht, finde ich. Ja. Also Sanity hier zum Beispiel ist ja super durchdacht in ihrer Art und Weise. Ne? Mit Anarchie, aber trotzdem mit einem eigenen, mit einer eigenen Doktrine dahinter irgendwie. Und das haben sie da gut gemacht, deswegen funktioniert das auch. Wenn du aber einfach nur Leute in den Stable schmeißt und sagst, so, jetzt macht mal, dann genügt das nicht. Genauso genügt es halt auch nicht, irgendwelche Stereotypen zusammenzuschmeißen. Also ich sag nur hier, wir haben gerade die Attitude Era angesprochen, irgendwie die Los Boricuas damals um Savio Vega, weißt du, weil er einfach nur so, hey, wir sind eine Gruppe Puerto Ricaner in Unterhemden. So, das war auch nicht
cool. Ja, auch hier, wie hießen sie, Tai and Kai?
Hallo.
Kai and Tai.
Kai and Tai, so umgekehrt, genau. Alter, das ist so lange her und als wären die irgendwie wichtig gewesen, dass ich mir das merke.
Ja, zum Beispiel die auch oder auch hier wie die Disciples of Apocalypse. Also wie gesagt, damals war ja wirklich so die Zeit, wo du einfach Stereotypen in ein Stable geworfen hast. Die hatten dann einen eigenen Auftritt, aber halt eben vollkommen belanglos eigentlich. Also und das bringt halt dann eben auch nichts, sondern du musst dann wirklich dir auch die Mühe machen, diesen Stable zu erklären, warum ist der hier, wer ist das und warum wollen die irgendwie an die Macht kommen, weil das ist ja letztlich der größere Sinn von Stables, ne? Und warum legen sie sich gerade mit dem und dem an, und das hat WWE zuletzt eigentlich bei The Shield gut gemacht, dann ja auch durch diese Video-Vignetten, die sie dann immer wieder eingeblendet haben, auch durch den anderen Entrance, den sie gehabt haben, durch ihr Auftreten mit dieser Militärkluft und so, das hat funktioniert, bei den Wyatts auch, also grundsätzlich auch, aber da haben sie es dann eben ja durch die Fäden, die sie gesteckt worden sind, eben kaputt gemacht. Mhm.
Aber ja, und jetzt ganz ehrlich, wo gerade schon so viel Bullshit offengelegt wurde, an den wir uns erinnert haben, wir müssen unbedingt mal einen Fremdschämen-Podcast machen. So die größten Fremdschämen-Momente in der WWE.
Boah, da kannst du aber jede Woche einen neuen machen.
Nach jeder Raw-Ausgabe.
Ja.
Das machen wir dann Anfang des Monats, wenn wir einfach unendlich viel quatschen können. So der 5 Stunden Fremdschämen-Podcast.
Ja.
ja, aber ich glaube, wie gesagt, also diese aktuelle indische Stable, den sie da bei SmackDown Live aktuell aufbauen, ich glaube, das ist schon mal eine ganz gute Idee, vor allem auch.
Weil das sind ja alles Inder und das macht Sinn.
Nee, aber ich glaube, es bringt einfach ein bisschen Farbe aktuell, so ein bisschen ins Roster. Und bei SmackDown hast du eben keine Stables, so wirklich. Außer da kommen jetzt ein bisschen New Day zusammen. Und plus, ich finde halt Heel-Stables immer deutlich besser als Babyface-Stables. Das kommt noch mit dazu. Und ich hoffe einfach mal, dass man aus diesen drei Jungs da jetzt ein bisschen was macht. Ob das wirklich funktionieren wird, ich habe es ja schon letztes Mal gesagt, das werden wir sehen. Oder ob sie einfach, sie sind jetzt ins kalte Wasser geschmissen worden. Wir werden dann mal sehen, ob sie schwimmen oder untergehen. Das wird sich zeigen. Und ja, mal sehen. Aber ich glaube, ich mag halt Stables.
Wisst ihr, wen ich vermisse? J&J Security. Ich fand die immer süß.
Ja, das lassen wir jetzt einfach so stehen.
Ja.
Und gehen weiter zur nächsten Frage. da hat uns nämlich der Gullomir der Speedruns via YouTube was geschrieben und er schreibt nämlich, denkt ihr, dass Sami Zayn der nächste Daniel Bryan werden kann? Wir haben da letztes Mal schon relativ ausgiebig drüber gesprochen, also muss man ganz kurz zusammenzufassen, unsere Quintessenz daraus war eigentlich, dass Sami Zayn eigentlich alles mitbringt, was er was das so braucht, aber er bräuchte halt eben diesen einen zündenden Funken, um eigentlich noch die nächste Stufe zu gehen. Ne? Und ich weiß gar nicht, wie könnte sowas aussehen? Wie müsste man Sami Zayn darstellen, dass er vielleicht diese nächste Stufe gehen kann und nicht nur der nette Underdog from the Underground ist, sondern eben auch ein bisschen mehr? Und damit der Chris nicht gleich wieder am Rumprusten ist, wenn ich ihm jetzt eine schwierige Frage stelle, dann gebe ich die an Kai weiter.
Ich muss erstmal sagen, dass ich das, abgesehen von der Frage, ich hasse dieses, kann der Nächste das und das werden? Ich hasse immer diese Fragen. Das war auch so, ja, The Rock ist ja auch nicht der nächste Hulk Hogan gewesen und Cena nicht der nächste The Rock. Es war also, ich hasse immer dieses, ist das der nächste der und der? Ich mag das nicht. Aber nichtsdestotrotz, ja, das ist halt einfach wie dieses Underdog-Booking jetzt bei WWE ist, ne? Das war ja auch, Daniel Bryan wurde ja eigentlich auch so scheiße gebookt wie Sami Zayn. Nur bis dann irgendwie die Fans irgendwann gesagt haben, okay, wir haben jetzt doch schon ein bisschen Bock auf Daniel Bryan. Und also das müsste ja auch erstmal bei Sami Zayn sein, dass der die Fans wirklich so hinter sich hat. Also jetzt mehr als, wir singen jetzt ein Entrance mit. Sondern ist wirklich, okay, wir wollen Sami Zayn haben. Nur das ist halt wirklich immer, also ich verstehe auch nicht diese Logik, wenn dann Underdogs gebookt werden nach dem Motto, ja, wir lassen dich jetzt erstmal 17 Mal verlieren und dann gewinnst du ein Match und dann ist auch wieder vorbei. Also du musst das halt auch irgendwie konsequenter machen. Und also ich sehe es halt nicht so, dass man jetzt hinter Sami Zayn steht. Das ist so ein bisschen das Problem. Wenn du jetzt sagst,
okay, ich glaube auch, dass
ich glaube, es geht in die gleiche Richtung wie das, was du sagen willst. Aber wenn du jetzt wirklich sagst, wir wollen Sami Zayn haben als Top Babyface oder als unser Underdog, dann muss das auch so durchziehen. Bei Ray wurde es ja auch damals mehr oder weniger durchgezogen, dass du halt gesagt hast, okay, da ist der Kleine und der kämpft gegen die Großen und gewinnt trotzdem irgendwie. Aber bei Sami Zayn ist immer so, ja, der ist gut und macht auch seine Matches und das war's. Also da wird halt nicht mehr gemacht.
Ja. Ich sehe es halt auch eben so. Also es ist gibt aktuell noch keine Storyline, die mich irgendwie mit Sami Zayn so wirklich emotional verbindet. Also, der ist immer da und der liefert immer gute Kämpfe. Du hast diese schwelende Fehde mit Kevin Owens, das ist ja auch, wird ja auch ständig aufgegriffen, da auch jetzt beim Roster-Shake-Up, wo dann auch hier der Hass nochmal deutlich zu spüren war und so, und dass die schon wieder in derselben Show sind und so. Das ist eigentlich die einzige Fehde, die Sami Zayn hat, seitdem er bei WWE ist. Also ansonsten ist er dann hier und da eben anwesend, wenn es dann um Titelchancen geht und eben diese Fehde mit Braun Strowman, die er gehabt hat, wo er eben diesen typischen Underdog spielen konnte. Und da war die Crowd auch hinter ihm.
Aber da war das Problem wieder, um da kurz reinzuspringen, das war dieses typische WWE 50-50-Booking. So, ja, okay, wir lassen jetzt Sami Zayn das Match gewinnen, weil dann hat Sami Zayn halt gewonnen. Das ist gut für Sami Zayn, aber danach wird er einfach komplett zusammengeschlagen von Braun Strowman und das ist gut für Strowman. Und dann ist das ja irgendwie für beide so halbgar. Und das ist also dieses WWE-Booking. Und dann gehen beide so raus, ja, wir haben jetzt eine Fehde, aber jetzt wirklich gebracht hat das irgendwie keinem was.
Nee, und zugleich steht das Publikum halt noch nicht 100% hinter Sami Zayn, wie sie es damals bei Daniel Bryan gemacht haben. Weißt du, Daniel Bryan hätte zu seiner Hochphase, hätte er sonst wie blöde gebuckt werden können, die Leute hätten ihn trotzdem abgefeiert ohne Ende. Das hat man ja auch gesehen, als er da diese Geschichte gehabt hat, wo er auf einmal bei der Wyatt Family gewesen ist. Und diesen Status hat Sami Zayn noch nicht, was aber auch daran liegt, er ist auch noch nicht so lange beim Main Roster dabei. Also bei Daniel Bryan hast du halt diese Entwicklung.
Ich weiß aber auch nie, warum, also jetzt mal ganz Spaß beiseite, ich weiß aber auch nie, warum Daniel Bryan das bekommen hat. Also jetzt nicht so, oh, der kann nicht wrestlen oder sowas, aber das war so, von jetzt auf gleich auf einmal alle lieben Daniel Bryan. Ja. Also das war auch so ganz komisch. Das war so eine Laune des Publikums auf einmal. Das,
ja, ich konnte mir das damals auch nicht so ganz erklären, wieso das auf einmal so gewesen ist. Aber das muss man vielleicht auch gar nicht. Also vielleicht war das dann irgendwie Liebe auf den zweiten Blick, um mal wieder so zum Hauptthema zu kommen.
Oder 17 oder so.
Ja, oder sonst irgendwas. Ne? Auf einmal hast du gemerkt, mein Gott, das ganze Publikum war vorher betriebsblind und hat John Cena angefeuert. Und auf einmal hat man sich gedacht, Mensch, es ist doch eigentlich viel cooler, Daniel Bryan anzufeuern. Und vielleicht hat es auch einfach so lange gebraucht, bis man die Arbeit, die der immer an den Tag gelegt hat, dann zu wertschätzen. Ich weiß es nicht. Aber bei Sami Zayn hast du das eben noch nicht. Ich meine, der ist jetzt ein. Wie lange ist der? Ist doch letztes Jahr nach WrestleMania rübergekommen. Nach WrestleMania. Der ist doch bei WrestleMania 32 offiziell, war doch sein erstes großes Match, wo er dann seinen Abschied von NXT gefeiert hat und dann eben Fulltime zu WWE ist.
In diesem Ladder-Match, ne? Meinst du?
Genau, ja. Das war doch so ein erstes, nach seinem Cena-Match, wo er sich die Schulter zerschossen hat beim Entrance.
Ach stimmt, ja, das war ärgerlich.
Ja. Ja, aber ich glaube, es braucht halt einfach noch so ein bisschen, Futter einfach, dass du dich da mit dem verbunden fühlst. Also Christian, wie siehst du das?
Ich sehe es ganz genauso. Also bei Daniel Bryan war es halt einfach einmal diese Grundlage, diese Arbeit, die er über Jahre da geleistet hat. Und er war halt auch scheiß unterhaltsam eigentlich in allem, was er getan hat. Ja. Gerade als er dann den Titel hatte und mit seinem unfassbar blöden Yes-Chant anfing damals, ja.
Erst mit dem No-Chant, er hatte erstmal den No-Chant gehabt vor allem.
Als er den Titel hatte, hat er angefangen, Yes zu chanten, weil er der Champion war.
Stimmt.
Da ist er doch so richtig abgehoben erstmal. Und das war halt auch was die Crowd mobilisiert hatte. Dieser Typ ist halt unterhaltsam und er ist halt, das war halt so bescheuert eigentlich, wie er sich selbst abgefeiert hat bei seinem Entrance, dass er jetzt diesen Gürtel hat. Und dann kam ja halt noch eben hinzu, dass er halt sowieso diesen Ruf durch die Indies hatte und durch die Indies bekannt war, er ein fantastischer Wrestler ist und dann war eben WrestleMania da mit den ganzen Smart Marks aus aller Herren Ländern, die sowieso dahin gefahren sind, wir feiern Daniel Bryan ab. Und er hatte gerade diese Phase, wo er mega unterhaltsam war mit seinem bescheuerten Yes-Chant. Und dann haben die das halt natürlich sofort adaptiert, obwohl das Match natürlich enttäuschend war, bei dem das da anfing. Was waren das, 18 Sekunden gegen Sheamus?
Irgendwie sowas. Ja. Ein Kuss, ein Bro-Kick, das war's.
Aber dieser Yes-Chant von der Crowd, den fanden halt alle geil. Das wurde dann weiter transportiert zu Raw nach Mania. Und dann haben das auch die anderen Raws irgendwie übernommen, weil das halt einfach Spaß macht, das zu chanten. Und das hat dann so eine Eigendynamik entwickelt. Da ist dieser charismatische, sympathische Kerl, der super unterhaltsam ist, geil im Ring ist, dann hat er noch diesen Chant dabei und schon ist es irgendwie in Fahrt gekommen. Und bei Sami Zayn fehlen halt eben viele Aspekte. Er hat einmal nicht dieses Werkzeug, um die Crowd zu worken, diesen Chant, ja? Dann ist er noch nicht lang genug dabei. Er ist vielleicht aus den Indies nicht so bekannt gewesen wie ein Bryan Danielson, der halt ein Riesenname war. El Generico war halt einfach bekannt, ja?
Hallo, El Generico gibt's immer noch und der ist jetzt in einem Waisenhaus in Mexiko.
Tut mir leid. die verwechsel ich irgendwie mal, ich weiß nicht warum. Aber er war nicht auf dem Bekanntheitsgrad eines Daniel Bryan, auch wenn er ein bekannter Indie-Wrestler war. Dann hat er natürlich das Problem gehabt, er war auch bei NXT eine ganze Zeit raus, er hat seinen ersten Main-Roster-Call-Up verkackt, kann man jetzt nicht sagen, lag ja nicht an ihm, aber er hatte halt Pech gehabt mit seiner Verletzung, war lange weg. Dann kam er plötzlich quasi wieder, ist eigentlich auch angenommen worden bei dem Leiter-Match und bei der Fehde gegen Owens, aber es fehlt immer noch weiter eine Match-Grundlage und vor allem eine Booking-Grundlage, wie Kai es auch schon gesagt hat, dieses beschissene 50-50-Booking oder 15.000 Mal verlieren und dann einen Sieg, der einen aber auch nicht overbringt. Er braucht halt immer wieder mal größere Siege, die eingestreut werden. Er muss die Crowd weiter mit seinen Matches auf seine Seite bringen und ich glaube, es fehlt ihm irgendwie was, auch sowas wie eine Catchphrase oder irgendwas, worauf die Crowd
mehr reagiert. Ja, sowas irgendwie, reagiert. Genau. So sehe ich das aber auch.
Und, das sind halt diese, ich glaube, so drei Teile, von denen ich jetzt gesprochen habe. Ich weiß es nicht mehr genau, ich rede so viel gerade. Und das vermischt sich halt alles so ein bisschen. Das muss weiter zusammenkommen und dann funktioniert auch Sami Zayn besser. Da bin ich fest von überzeugt, denn er könnte, ich will auch nicht sagen, der nächste Daniel Bryan, wenn ich mag das auch nicht, aber er könnte so den Weg eines Daniel Bryan auf jeden Fall gehen, denn er hat auch diese Anlagen.
Der nächste große Underdog, kann man ja so sagen.
Er hat eben diese Indie-Vergangenheit, er ist super sympathisch, kann super wrestlen, muss halt alles sich noch so ein bisschen fügen.
Ja, das denke ich
auch. Hat Jinder Mahal auch eine Indie-Vergangenheit? Dankeschön, nächste Frage.
Badum.
Damit hast du eigentlich eine gute Brücke geschlagen zur nächsten Frage und hat mich der Christian noch auf die Facebook-Pinwand hier was drauf geschrieben.
Habe ich überhaupt nicht.
Was, du? Nein, der andere Christian. er schreibt dann nämlich, hallo ihr Guten, könnt ihr mir bitte helfen? Passiert das bei SmackDown wirklich gerade alles so oder lebe ich, was logischer wäre, in einer Wahnvorstellung? Ich hatte mich gerade mit Mahal abgefunden und dann kommt Breezango. Was zur Hölle bezahlt man dafür, um Orton, Mahal und das Tag-Team-Title-Match zu sehen? Bitte erleuchtet mich in eurem nächsten Podcast. Ja, um es mal ganz kurz ein bisschen aufzugreifen. Also im letzten SmackDown haben dann plötzlich Breezango vollkommen überraschend die Beat the Clock Challenge gewonnen und treten jetzt dann bei Backlash gegen die Usos um die Tag-Team-Titles an. Das heißt, wir haben Mahal gegen Orton und Breezango gegen die Usos. Also sprich zwei Number One Contender um zwei Titel, die vollkommen aus dem Nichts kommen. Also Breezango haben noch nie eine Rolle gespielt, haben immer nur Comedy-Skits gehabt, genauso wie Mahal eigentlich keine große Rolle gespielt hat. Und jetzt kaum gab es den Roster-Shake-Up, wird da wirklich richtig geschüttelt, auch wenn Breezango die ganze Zeit bei SmackDown waren. Aber auf jeden Fall sind sie auf einmal mitten im Titel geschehen und ändern ihr Gimmick. Genauso wie es ja zum Beispiel die Shining Stars gemacht
haben. Wo haben die denn ihr Gimmick geändert?
Ich glaube, das bringen die gerade. Ich habe das Gefühl, dass die langsam in die ernstere Schiene gehen, so peu à peu. Also, das hat man so ein bisschen gesehen, finde ich. Aber bei den Shining Stars ist es auf jeden Fall so, die sind ja komplett gerepackaged worden, also gebackpackaged eigentlich. Sie waren ja schon mal die Colons, jetzt sind es wieder die Colons. Aber nichtsdestotrotz haben wir auf einmal zwei Number One Contender, mit denen wir, glaube ich, einfach alle nicht gerechnet hätten. Kai, wenn du gerade schon da reingrätscht, wie siehst du denn den plötzlichen Aufstieg von Breezango?
Wir haben da ja schon mal so ein bisschen drüber geschrieben, auch über die ganze Mahal-Sache. Und ich finde es ja an sich erstmal ganz cool, wenn jetzt mal so. Also, weil die Sache ist zum Beispiel jetzt bei diesem Contender-Match, wo da Mahal und sowas drin war, da hättest du ja auch gesagt, okay, ich wette jetzt 100 Euro darauf, dass Mahal nicht gewinnt. Weißt du? Und jetzt war ja auch die Sache bei dieser Beat the Clock Challenge, okay, guck dir die Tag-Teams an und dann so, ja, na klar gewinnt jetzt American Alpha. ne? Also, so, das war ja eigentlich hundertprozentig quasi, wenn du jetzt so die Ansetzung angeguckt hast. Und auf einmal gewinnt er halt Breezango. Und ich finde das an sich ganz cool. Also, es ist auf jeden Fall sehr, sehr mutig, weil du musst halt gucken, werden dann vielleicht doch nur drei Leute das gucken und davon sind irgendwie alle drei Verwandter von Tyler Breeze oder sowas, werden wir sehen. Aber ich mag es auf jeden Fall, dass SmackDown versucht mit seiner grottigen, wirklich grottigen Tag-Team-Division, weil da sind halt wirklich, wir haben ja schon ganz oft darüber geredet, wie einfach alle guten Tag-Teams bei Raw sind und SmackDown wirklich mit dem Müll irgendwie zurückbleibt, um es jetzt mal ganz krass zu sagen. Deswegen,
die schlecht aufgebauten Tag-Teams, sagen wir es mal so.
Ja, es sind halt eigentlich wirklich nur diese Comedy-Tag-Teams, ne? Um jetzt mal ganz ehrlich zu sein.
Und die Usos halt und American Alpha.
Ja, aber das sind auch so die einzigen, die du hast. Und deswegen finde ich es eigentlich ganz cool, wenn du sagst, so, okay, jetzt sind halt mal Breezango dabei. Also, wer weiß, vielleicht sind die ja eigentlich cool. Und sind wir mal ehrlich, Fandango war ja auch schon mal eine Zeit lang mit seinem Fandangoing ein bisschen over, ne? Das,
ja. Von daher. Ich weiß noch, als die damals zusammengefunden haben, haben wir noch gesagt, so, boah, wenn die vielleicht so ein cooles Pretty Boy-Gimmick bekommen, also ernst und arrogant quasi, dann müssten die eigentlich ganz gut so funktionieren. Und dann haben sie ja diese komische Fashion Police gekriegt und wo man gedacht hat, alter Schwede, ey, Tyler Breeze ist eigentlich super talentiert, finde ich. Also ich sehe den gerne. Ich finde seinen Entrance fand ich immer super. Fandango finde ich wrestlerisch nicht ganz so stark, aber trotzdem absolut okay. Und das Tag Team könnten ja eigentlich beide gut funktionieren, aber man hat halt vorher nichts mit denen gemacht.
Ah, aber ich finde die... Ja, ich hab gleich auch eine Frage, die muss ich einmal stellen. Die ist wichtig.
Aber ich finde, grundsätzlich bringen beide das Potenzial mit, um gutes Tag-Team zu sein, wenn man sie halt eben in die entsprechende Richtung schiebt. Deswegen finde ich diesen Sieg von Breezango eigentlich überraschend, also wie es ja Kai gerade auch schon gesagt hat. Aber ich finde es eigentlich eher positiv.
Das war doch auch übrigens bei Heath Slater und Rhino ja fast genauso krass.
Also, ja, weil ich diese Kombination halt noch viel doller
finde. Aber wer hätte das gedacht, dass die gewinnen?
Slater und Rhino, muss man aber sagen, dass Slater, der zwar ein Jobber war, der hat aber Aufbau und Spotlight bekommen, dass es sich für ihn bewegt. Das kam nicht so komplett aus dem Blauen. Der hat eine eigene Storyline gehabt. Das ist da schon ein Unterschied. Und Überraschungskontender finde ich an sich auch gut. Aber das Problem ist halt, dass man die nicht ernst nehmen kann, weil sie halt vorher so scheiße gebuckt wurden. Du musst sie nicht als Stars präsentieren, aber wären sie zumindest immer so ein bisschen mitgeschwommen und nicht totale Jobber gewesen, könnte ich Mahal und Breezango halt auch ernster nehmen als Contender. Dann ist es einfach nur überraschend und irgendwie cool. Aber so ist es halt so, puh, ihr habt zu wenig Leute und müsst jetzt das Programm strecken, bis die großen Jungs aufeinandertreffen.
Ja, fühlst du ein bisschen so an, da bist du der Kritiker hier in der Runde. Also Ich kann auch diesen Gedankengang vollkommen nachvollziehen, weil, wie ich ja auch gerade gesagt habe, also Breeze und Fandango haben einfach keine Rolle gespielt vorher und dadurch ist es natürlich schwierig, die auf einmal so ernst zu nehmen. Aber andererseits, ich denke mir halt eben auch, warum soll man es denn nicht probieren? Ne? Ich meine, was kann denn im schlimmsten Fall passieren? Wir sehen ein Title-Match und vielleicht funktioniert es und es wird auf einmal ein geiler Kampf, wovon ich übrigens ausgehe. Ich finde, Breeze und Fandango und den Usos freien Lauf lässt, also wenn man denen Zeit gibt, dass sie einen guten Kampf abliefern können.
Das sind ja auch alles keine schlechten Wrestler, also im Gegenteil, ne?
Genau das wollte ich ja gerade sagen, ne? Also, und da schließt sich nämlich auch gerade die Frage vom Tobias, den schmeiße ich jetzt hier gerade mal so mit rein. Er fragt nämlich, glaubt ihr, dass diese ganzen Wechsel, die es jetzt gerade bei SmackDown gibt, glaubt ihr, das ist nur was für einen Übergang? Oder muss man andere Leute erst entsprechend positionieren, damit die quasi in diesen Regionen eingreifen? Also, ich für meinen Teil hoffe, dass es nicht nur für den Übergang ist. Also so nach dem Motto, oh mein Gott, wir haben schon wieder ein Pay-Per-View, wir müssen jetzt irgendjemanden da reinschmeißen. Machen wir irgendwas, was niemand erwartet hat und probieren einfach mal was. Sondern ich hoffe
das kann
einfach
ich mir bei Mahal krass vorstellen.
Ja, ja. Moment. Da bin ich mir noch nicht mal so sicher. Ja, also ich glaube, dass man bei Mahal mehr sieht als in Breezango zum Beispiel. Ja,
also ich glaube, ich gebe dir recht, Tyler Breeze und Fandango. Die können was im Ring, die können dann vielleicht auch durch dieses Match ein bisschen mehr overkommen. Aber dass sie es verlieren werden, ist sowieso klar. Moment. Und als Tag-Team denke ich, die sind wirklich nur für den Übergang da. Das muss jetzt ein bisschen gestreckt werden. Dann kommt nochmal American Alpha gegen die. Und dann irgendwann kommen halt Ciampa und Gargano wahrscheinlich hoch. Aber Mahal und diese Singh Brothers haben, glaube ich, ein bisschen bessere Chancen. Mahal wird gegen Orton verlieren, auf jeden Fall. Aber ich denke mal, sie werden ihn gar nicht mal so schwach darstellen. Denn eigentlich bietet es sich ja an, diese Inder ein bisschen stärker darzustellen, zumindest Midcard stark, um die dann eine Zeit gegen New Day fäden zu lassen, 3 gegen 3. Was ich jetzt nicht so uninteressant fände, wenn Jinder mich dann endlich mal im Ring überzeugen kann. Denn was ich bisher gesehen habe, vielleicht tut man ihm da Unrecht, weil er immer nur gejobbt hat, aber was ich bisher so von ihm gesehen habe, macht mich jetzt nicht so an.
Nee, das war auch alles nicht so sonderlich geil bis jetzt.
Ja, er hat halt einen sehr trägen Heavyweight-Style irgendwie so ein bisschen. Bis jetzt fehlt noch so ein bisschen der Grund, weshalb man den A ernst nehmen muss und weshalb der irgendwie gefährlich sein
Mein
kann.
Problem
Er
ist
wirkt halt
aber.
so 0815 im Ring, finde ich
Genau
immer.
das, ja.
Aber mein Problem ist halt auch
Das
wirklich
ist.
dabei, dass ich halt einfach denke, okay, wir wollen jetzt einfach einen indischen Star haben, so wie damals. Oder also, das ist jetzt ganz, ganz unfair dem gegenüber, dem Vergleich, aber das war halt so wie bei Eddie am Anfang, als sie gesagt haben, okay, wir wollen jetzt jemanden für die Mexikaner haben, weißt du? Nur halt,
Ja,
Mahal ist jetzt kein Eddie, ne? Aber trotzdem ist es einfach
nee.
so, das war doch bei Great Khali genauso und Great Khali, Alter, der war richtig scheiße.
Ja, aber so als Heel der Star im Heimatland ist da halt auch immer schwer. Also da, sie hätten sich einfacher machen können,
War
diese
doch bei
Singh
Khali
Brothers
genauso.
als Faces da reinzuschmeißen. Da hätten sie wahrscheinlich eher Stars für Indien gehabt. Ja gut, der Khali war halt auch der Einzige, wo es da
Ja, aber hast
gerade
du, ja.
losging mit dem Boom, ne? Und
Ja, aber der wurde ja auch krass
ich weiß nicht.
abgefeiert.
Ja, aber außerdem willst du auch einen Heavyweight-Wrestler als Aushängeschild haben und nicht zwei kleine tanzende Inder. Das ist so als Comedy-Act, glaube ich, also als Sympathieträger, glaube ich, ist es okay, aber du willst ja auch jemanden haben, der dann um den großen Gürtel mit wrestelt.
Klar schon, aber ich glaube, in Indien wäre es dann so ein Fall, wo das gar nicht mehr so schlimm wäre, wenn man sich an diesen ganzen Bollywood-Lifestyle mal erinnert, auf den die Inder halt wirklich abfahren.
Ja.
Also.
Ja, vielleicht, aber dann willst du doch trotzdem,
That's
dass die irgendwie,
racist.
dass da auch jemand oben mit, ja, das auch, aber du willst doch trotzdem, dass die irgendwo oben mitmischen und dass die da Potenzial haben. Und ich finde auch, dass Great Khali, so limitiert er auch im Ring war, also der war halt trotzdem eine Attraktion in irgendwie einer gewissen
Boah,
Weise. Und
Alter,
der war halt trotzdem
jetzt red den nicht
freakisch,
gut.
natürlich.
Jetzt red den nicht gut,
Ey, ich
Alter.
weiß noch, Alter, wie so ein Kollege mal zu mir meinte, boah, Great Khali, der ist so krass, der hat so einen Basketball zerdrückt, der ist voll das Tier. Und dann hat er bei 2K immer Great Khali genommen und einfach immer verloren. Das war geil. Ich bin einfach mal
Nein,
besiegt.
der ist der, ich sag ja, der ist kein guter Wrestler gewesen oder sonst irgendwas. Und ich habe, glaube ich, auch einen einzigen Kampf, der mir halbwegs gut gefallen hat. Das war auch nur der gegen John Cena, wo es einfach komplett durcheinander gegangen ist. Aber klar war der kein guter Wrestler. Aber ich glaube eben trotzdem, dass Leute durchaus Geld
Aber halt ein
bezahlen, um
krasses
sowas zu
Monster,
sehen.
ne?
Ja, eben. Du willst auch solche Leute, wenn du zum Wrestling gehst, willst du auch solche Absurditäten einfach mal sehen, glaube ich.
Das ist halt irgendwie so noch diese Jahrmarktsromantik
Ja, aber ist
irgendwie.
ja,
Ich
aber es ist halt Wrestling, ne?
boah, ja, aber davon hat sich Wrestling doch nur auch ein bisschen entfernt. Also ich brauche das
Ja,
persönlich
geht.
nicht mehr. Also.
Ich glaube, dass die Kids trotzdem sagen, wenn Great Khali 5 Meter an denen vorbeiläuft und die einmal böse anguckt, dass die dann 3 Wochen erzählen, wie der 5 Meter große Khali die böse angeschaut hat.
Ja, glaube ich
Das
aber
glaube ich
auch.
halt schon.
Ja, aber
Und ich weiß
das
halt, alle
bringt halt
fanden
dem
den damals
Programm
krass,
trotzdem nicht
ne?
viel.
Ja, aber es ist halt auch so ein Thema, worüber man redet. So, oh, guck mal, da ist dieser 15-Meter-Mann. Also von daher.
Ja, also wenn man zum ersten Mal Big Show sieht, auch wenn Big Show der deutlich bessere und agilere Big Man ist, auch da, wenn du den zum ersten Mal gegenüberstehst, denkst du auch so, uiuiui, den vergisst du auch nicht.
Gerade
Ja,
wenn
den
du
vergisst du aber auch
1,15 Meter
nicht,
bist, so wie Olaf.
weil er was zu leisten imstande ist. Den Great Khali, den guckst du halt an, denkst du, wow, was ist das denn für einer? Und dann hast du den halt so 3, 4 Mal gesehen und dann fällt dir aber ganz schnell auf, so, naja, das macht
Ja, aber
jetzt
ich sag
keinen
mal,
Spaß.
es gab viele Big Men bei WWE und wir reden trotzdem noch über Great Khali, muss man so sagen.
Ja,
Keiner redet mehr
weil du
über
deinen
einen Matt
Liebling hier gerade
Morgan,
aus
über einen Gene
dem.
Snitsky oder sonst irgendwas.
Weil du ihn hier gerade aus der Mottenkiste gezerrt hast.
Na, aber das war schon einer, an den man sich auf jeden Fall erinnert. Also jetzt mal ganz ehrlich.
Ja,
Selbst
natürlich,
an
Alter.
Giant
Der
Gonzalez erinnert man sich noch und all sowas.
hatte ein Gesicht wie die Statuen von den Osterinseln.
Ja, der hat ja auch einen Gehirntumor gehabt deswegen oder
Echt?
irgendwelche.
Das
Ja,
wusste ich
das
gar
haben doch
nicht.
die. Nee, aber die haben doch häufig diese Problematik, dass die halt
Ach ja.
irgendwelche Hormone, irgendwelche Drüsen im Hirn funktionieren dann nicht richtig und schütten unendlich viel von den Wachstumshormonen auf und dann
Stimmt, ja.
werden die Leute halt so extrem groß. Und ich meine, der hatte auch, deswegen musste er doch seine Karriere
Ja,
beenden. Ich
weil
glaube,
der
der hatte
läuft
auch eine
noch.
OP gehabt
Ja, irgendwie sowas.
und dann wurde die entfernt halt. Aber ich glaube, jetzt schweifen wir gerade extrem ab.
Warte, bevor wir zur nächsten
Aber.
Frage kommen, ich habe ja gerade einmal so einen kleinen Ausbruch gehabt. Hat
Ja,
das
stimmt.
irgendeinen Grund, dass Ty Dillinger die letzten zwei SmackDown nicht da war?
Ich habe nichts mitbekommen.
Alles,
vielleicht will man
alles
den nicht, Missgeburten,
Alter.
Overusen.
Alles Affen. Richtige Spasti. Was soll sowas? Das ist doch scheiße.
Ja, den, vielleicht hat man aktuell noch keinen richtigen Plan für den, wo man den reinsteckt und dann.
Hat Ryback vielleicht doch einmal recht gehabt? Ryback? Der hat auch gesagt in seinem geilen Podcast, dass Ty Dillinger kein Triple H geil ist und dass Ty Dillinger deswegen komplett untergehen wird. Sieht so aus.
Wir werden sehen. Ich habe ja auch bereits leichte Zweifel an Ty Dillinger, schon vor Monaten angemeldet, aber ich lasse mich da auch gerne eines Besseren belehren. So, nächste Frage vom Christian. Was wäre denn euer absolutes Dream-Match der zurzeit aktiven Wrestler bei WWE? Guckt mal. Also ich hab schon geschrieben, bei mir ist es natürlich AJ Styles gegen Shinsuke Nakamura. Das ist ja so ein Ding, das will ich sehen, das will ich auf einer möglichst großen Bühne sehen. Ja, wie sieht es bei euch aus?
Muss es Roster-Split realistisch sein oder?
Nein.
Okay.
Du kannst auch Roster-übergreifend sein.
Dann würde ich auf jeden Fall gerne AJ Styles gegen Seth Rollins sehen. AJ Styles gegen Brock Lesnar habe ich ja schon mal gesagt, warum ich das auch gern sehen möchte. Ja, dann Kevin Owens gegen Lesnar würde ich eigentlich auch gerne sehen, wenn Owens dann mal ein besseres Standing hätte, dass man es ernst nehmen kann. Und ja, Shinsuke Nakamura gegen John Cena natürlich.
Okay.
Sind jetzt schon mehrere. Ja, sind,
ja,
die schon okay. Sind die Matches scheiße, die ich jetzt genannt habe? Du klingst so schockiert.
Ich finde Shinsuke Nakamura gegen John Cena finde ich total interessant und würde es eigentlich auch ganz gern sehen. Wäre ich jetzt aber nicht drauf gekommen. Das wäre jetzt nicht so meine erste Wahl gewesen. Aber was denkt der Kai?
Auf jeden Fall auch AJ Styles gegen Seth Rollins. Ein vernünftiges Nakamura gegen Lesnar Match. Also halt aber auch, wenn man jetzt mal nicht von dem Lesnar ausgeht, der jetzt für 3 Millionen Dollar 3 Suplex machen muss, sondern halt, also ein vernünftiges Match wirklich.
Ja.
Und auf jeden Fall Jeff Hardy gegen AJ Styles, Jeff Hardy gegen Seth Rollins und Jeff Hardy gegen Shane, einfach wenn beide so von so einem 15 Meter Kran springen. Hätte ich Bock drauf.
Ja, aber das Match braucht doch einen, der das Wrestling reinbringt.
Ja, der Referee.
Ja, aber also Nakamura gegen Lesnar hört sich echt gut an, ja.
Aber halt, als realistisches Match. Aber
ja, ganz genau.
Also generell eigentlich jedes Match, in das du AJ Styles reinsteckst. Du kannst auch noch AJ Styles gegen Baylor oder sowas, hätte ich auch natürlich gerne.
Ja, klar.
Ja, ich habe gerade gesagt, ich würde auch ganz gern irgendwie nochmal eine Wiedervereinigung des Bullet Clubs sehen bei WWE. Also in irgendeiner Form und dann eben einen passenden Gegenstable dazu.
Wird es auch
vielleicht irgendwie im Zweifelsfall irgendwas mit, vielleicht The Shield wieder? Bullet Club gegen Shield.
Boah, das wäre so fänd geil, auch, ne?
Wäre echt cool.
Das fände ich auch nicht so schlecht.
Ja. Aber wo du vorhin sagtest, Nakamura gegen Cena, wärst du jetzt nicht so drauf gekommen? Irgendwie, für mich ist das irgendwie so sonnenklar, dass das SummerSlam-Match wird. Nakamura gegen Cena. Der Nakamura wird jetzt aufgebaut bis dahin. Und dann kommt Cena zurück und die beiden stehen in einem großen Match beim SummerSlam. Das ist irgendwie so, in meiner kleinen Traumwelt ist es schon total klar, dass das so passieren wird.
Ja, mal schauen, ne? Also ich habe nichts dagegen. Also ich bin mir sicher, das kann ein guter Kampf werden. Aber ich glaube, da haben wir jetzt auch schon eine ganze Reihe von Dream-Matches zusammengestellt. Und da sieht man auch eigentlich mal wieder, was für ein Potenzial WWE aktuell im Kader hat. Und wir haben zum Beispiel auch noch nicht mal Leute wie den Cesaro genannt. Und selbst ein Finn Bella ist da nicht allzu oft jetzt drin vorgekommen. Oder, keine Ahnung, Dolph Ziggler oder was auch immer. Also da gibt es schon genug Dream-Matches, die man da noch auf die Beine stellen kann. Ich sage ja auch immer noch, dass zum Beispiel sowas wie Cesaro gegen Brock Lesnar auch interessant werden könnte.
Ich bin ja immer
noch... Oder auch ein Cesaro.
Ja?
Ja.
Ich bin ja immer noch, was ich schon damals gesagt habe, ich für eine Main-Event WrestleMania-Match zwischen Sami Zayn und Kevin Owens. Da hab ich auch noch mal richtig Bock drauf. Jetzt nicht dieses, oh, wir prügeln uns bei Payback ein bisschen und sagen, das ist das letzte Match von uns, sondern so eine richtig geil aufgezogene Fehde. Also von mir aus könnte das auch ein Iron-Man-Match oder sowas sein, ne? Also ich hätte da richtig Bock drauf, die beiden im Main-Event um den Titel zu sehen.
Also das müsste dann... Doch, das...
Last Man Standing.
Ja, oder sowas. Halt irgendwie so eine geile Stipulation, die halt auch so in Richtung, okay, man hat hier einen Underdog drin geht. Ich finde, also Iron Man geht da auch immer so ein bisschen hin.
Wenn sie gescheit wären, würden sie jetzt Owens lange natürlich den US-Titel halten lassen. Weil er braucht den und der Titel braucht auch wieder ein bisschen Standing. Da muss dann auch in der Regentschaft von Owens muss dann irgendwo auch wieder so ein bisschen der Weg zu Zayn kommen. Wo dann dieses Match kommt, was Zayn dann irgendwie knapp verliert. Es muss aber auch cleanes Finish sein, was er knapp verliert. Und dann hast du diesen entgegengesetzten Aufbau, dass du Zayn als Underdog weiter aufbaust, hast Owens, den du weiter zum World Title drückst, und dann irgendwie ist er der Underdog, der den Royal Rumble gewinnt, und dann treffen sie in ihrem finalen Match aufeinander.
Ja, ich habe immer gesagt, Sami Zayn als Rumble-Sieger wäre geil.
Ja, da würde ich auch abspritzen, aber.
Aber wir wissen ja alle, wir kriegen Roman gegen Lesnar.
Wunderschön. Ja, ich denke, damit haben wir diese Frage
Der
zu Genüge beantwortet.
Podcast.
Genau, aber sowas. Und jetzt machen wir hier eine kleine Schnellraterunde so ein bisschen, weil der Bürger hat uns bei YouTube eine ganze Reihe von Wrestlern aufgelistet und uns nach deren Zukunft gefragt. Und ich würde sagen, das machen wir ganz genau. Deren Zukunft, nicht deine Zukunft.
Aua.
Ich würde sagen, ich gehe die Dinger einfach durch. Wir machen maximal 2 oder 3 Sätze pro Nase und wir schauen mal, wie weit wir kommen. Das sind insgesamt 11 Namen. Wenn ihr mit jemandem was nicht anfangen könnt, dann sagt einfach irgendwie weiter.
Den zweiten kenne ich
und
nicht.
Ja, eben. Also deswegen würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. Ich sage den Namen, dann geht's Kai, Chris, Olaf. Einverstanden?
Immer muss ich anfangen, okay.
Das ist das Pech des am längsten dabei seins Menschen.
Was?
Ja, also, ich rede gerade Blödsinn. Der erste Name, Pentagon Junior.
Weiter. Das ist so Lucha
Underground
Boy, ne?
Ich hab mir gedacht, dass du den nicht kennst, aber ich bin
Arschloch. Das ist Lucha Underground Boy, ne?
Ja.
Ja, keine Ahnung.
Chris? Dann auch weiter, weil ich habe bisher Lucha Underground so gar nicht verfolgt. Das fängt für mich jetzt quasi wirklich am 1. Mai an, wenn es auf Tele 5 kommt.
dann sag ich mal, ich glaube, der ist erstmal mit dem, was er aktuell hat, da zufrieden. Ich glaube, dass Lucha Underground für jemanden mit dieser Art von Gimmick absolut funktioniert. Ich sehe den nicht bei WWE, sondern ich glaube eher, dass der aktuell bei Lucha Underground und vor allem auch in den amerikanischen Indies gut aufgehoben ist. Wir sehen es jetzt ja auch, dass Lucha Underground ja auch jetzt immer größer wird. Entsprechend glaube ich, dass er da
war das der aus dem Video, auf dem ich
verlinkt
habe?
Ja, genau. Ja. Genau, das war gegen Matt Riddle, hast du mich
ja, genau.
Verlinkt. So, nächster Kandidat, Ricochet. Kai.
Boah, Cruiserweight oder halt WWE, aber Cruiserweight wäre auch. Na, Cruiserweight.
Also Cruiserweight. Tour 5 Live oder was?
Ja, also, wenn es das bis dahin noch gibt, dann ja. also ich kann auch mal aber auch halt vorstellen, dass er sagt, so ganz ehrlich, bevor ich zu Tour 5 Live gehe, mache ich lieber Flickflacks irgendwie in der Hamburger Innenstadt oder sowas, aber keine Ahnung. Ist halt auch so eine Sache.
Chris, da ich Tour 5 Live niemandem gönne, sage ich einfach erstmal NXT und das in den nächsten 1,5 Jahren.
Ja, da schließe ich mich an. Ich sehe auch Ricochet als jemanden, der über kurz oder lang bei NXT landen wird. Ich glaube, dass der zu groß ist und dass der zu charismatisch ist, als dass man ihn bei Tour 5 Live reinsteckt.
Ich finde Austin Aries viel charismatischer als Ricochet.
Ich glaube, dass man mit dem viel, viel machen kann. So, gerade so in die Kids-Richtung. Ich glaube, der kann, wenn die dem das passende Outfit und Logos und sonst irgendwas verpassen, ich glaube, mit dem kannst du richtig Geld
verdienen. TJ Perkins 2.
Boah, Alter.
Der deppt dann auch die ganze Zeit. So, aber jetzt kommt einer, den kennt der Kai auch auf jeden Fall. Johnny Mundo.
Also ich habe ja immer noch, nochmal zu den Dream-Matches, ne? Das war ja auch letztens, als du gesagt hast, ja hier, WXW Superstars of Wrestling. Meine Frage war natürlich, ist Johnny Mundo dabei? Weil wenn er dabei gewesen, hätte ich mir eine Karte gekauft. Ich hätte natürlich wieder sau gerne in der WWE, ne? Weil ganz ehrlich, John Morrison, so ein krasser Typ. Also Hammer, alles, was er macht. Und ganz ehrlich, ne, mit dem würde ich, glaube ich, sogar schlafen. Weiter.
ich würde nicht mit ihm schlafen, aber ich habe ihn schon.
Mein Bier trinken vielleicht.
Ja,
ey, guck, du jetzt mal ohne Scheiß, du würdest doch lügen, wenn du nicht sagen würdest, dass er mega krass aussieht, oder?
Ja, natürlich. Das kannst du, als Heterosexueller kannst du über John Morrison sagen, das ist ein sehr attraktiver Mann.
Ja, es ist
ohne Probleme.
Schon geil.
Aber ich würde trotzdem nicht mit ihm schlafen, weil
Nein,
ich
aber,
eben heterosexuell
ey, so, aber wenn ich müsste, so dann, also wenn ich sage so, ey, keine Ahnung, such jetzt einen Mann aus, mit dem musst du schlafen, sonst ist
also,
jetzt irgendwie
Also wenn er mich in seinem Keller fesseln würde, ja, dann würde ich schon nicht Nein sagen. Ne?
Ja, also wirklich, also Stockholm-Syndrom.
Ja, genau. Können wir bitte das wieder Richtung Wrestling Ring verfrachten, weg vom Bett und aus den Kellern?
Johnny Mundo, John Morrison, whatever. Cooler Typ. Ich weiß nicht, ob er nochmal zur WE geht. Es sind ja immer, es heißt ja immer, da einiges im Argen gewesen, gerade auch hinsichtlich Melina. Ich weiß nicht, ist er immer noch mit ihr zusammen?
Olaf? Nein, nee, ich glaube nicht. Die hat doch da irgendwie so Bilder geleakt, dass sie so Potenzmittel braucht oder sowas.
okay. Vielleicht wollte er nicht. Dann kann er auf jeden Fall zurückkommen zur WWE, aber ich weiß nicht, ob das so schnell passiert. Ich glaube, das ist halt auch so einer, den holt man zu NXT, wenn man auch wieder jemanden braucht für die Main-Event-Schiene. Also, ich weiß nicht. Ich sag erstmal Lucha Underground vielleicht irgendwann so in anderthalb Jahren oder so nochmal ein Run, ob nun bei NXT ja, oder bei
so WWE. Jung ist er auch nicht mehr, ne?
Ja, aber den kannst du immer noch reinschmeißen. Shelton Benjamin ist halt auch nicht mehr jung und den wollten sie nochmal holen. Also gerade für eine
Mid-Card. Sie wollten auch nochmal holen, so wie es aussieht.
Gerade für eine Mid-Card oder so kannst du den auf jeden Fall gebrauchen. Hast du sofort wieder einen glaubwürdigen Champion oder Challenger da. Und für NXT hättest du sogar einen Main-Eventer.
Ja, also ich habe den ja auch letztes Mal bei WXW gesehen und der sieht halt, der ist halt top in Form und alles. Also da kannst du echt nicht mehr kann. Ich glaube, dass der aber gar nicht diesen Schedule von WWE irgendwie fahren möchte. Ich glaube, der ist aktuell mit dem, was er macht, ganz zufrieden, weil der dreht Filme, der wrestelt da, wo er Bock hat und der hat offensichtlich auch einfach Lust zu wresteln. Ich glaube, der verdient damit auch ganz gutes Geld. Ich weiß nicht, ob der es so nötig hat, noch zu WWE
zu gehen, weil
ich bin mir relativ sicher,
ganz dass kurz.
WWE
Sekunde. Ja, zuerst.
Dass WWE da ja auch im Zuge des Roster-Split ja auch so ein bisschen die Fühler nach ihm ausgestreckt hat. Und ich glaube, der will es aktuell, glaube ich, gar nicht so unbedingt. Deswegen vielleicht so in ein, zwei Jahren nochmal so zum Ende der aktiven Wrestling-Karriere. Kann ich mir das vielleicht mal vorstellen, aber ich glaube aktuell nicht. So, Kai,
jetzt. Weil du jetzt gerade gesagt hast, der verdient ja auch gutes Geld. Jetzt kam ja anscheinend, dass Jack Swagger, unser Main-Eventer, unser Top-WWE-Star, dass der ja $4,000 pro Auftritt in den Indies verlangt. Ja. Das ist, für jemanden, der Jack Swagger ist, eine Menge Geld.
Er ist ein ehemaliger World Champion und alles. Also.
Ich glaube aber auch nicht, dass jetzt also wenn jetzt ein Cody Rhodes das verlangt, okay, ne? Weil es ist halt, also sind wir ehrlich, Cody Rhodes war kein World Champion, aber Cody Rhodes ist bekannter als Jack Swagger. Mit seinem Listbild. Ja? Ich fand das noch voll geil, als sich John Morrison darüber lustig gemacht hat, dass er das Listbild mochte ich.
Ja, machen wir mal weiter hier, würde ich sagen. Wir haben nicht noch ein paar abzuarbeiten, sonst sitzen wir hier 3 Stunden
an. Ja, mach mal, wir sind immer noch nicht beim eigentlichen Thema hier. Olaf.
Genau, nächster ist Jeff Cobb.
Boah, den fände ich richtig geil in NXT, ne? Der wird ja auch vom Internet immer so ein bisschen abgefeiert, weil der einfach so unnormal stark ist. Also jetzt wirklich, der ist halt so unnormal stark, wie der da Leute hochhebt, ne? Also ob das vielleicht immer für den Rücken so gut ist, manchmal wieder hebt, ist eine andere Sache. Aber der ist zwar relativ klein, ne? Aber der ist ja auch so beweglich einfach für seine Masse. Also ich finde das schon sehr cool, aber also wäre halt so ein NXT-Wrestler. Ist halt die Frage, ob man dann was daraus macht. So wie bei Solomon Crow, wie er dann halt hieß. Ist halt immer eine Sache, wie das dann genutzt wird, ne? Obwohl ich ihn sehr, sehr gerne sehen würde.
Sehe ich über kurz oder lang bei NXT, aber ich glaube so ein, zwei Jahre noch Indies.
Ja, also ich habe halt auch. Er hat im Interview gesagt, dass er einen sehr langen Vertrag bei Lucha Underground unterschrieben hat. Länger als ihm lieb ist, glaube ich, aktuell. Und WWE hat ihn wohl schon mal, er war wohl schon mal beim Tryout bei denen und da haben sie ihn wohl nicht gewollt. Jetzt hat er diesen längeren Lucha Underground-Vertrag. Was das bedeutet, weiß ich nicht. Aber ich glaube halt auch, dass der über kurz oder lang bei WWE landen wird, weil der einfach auch so gut ist. Also der mit seinem Ringer-Hintergrund und alles. Ich glaube, den kann man gut aufbauen und der ist stark im Ring und so. Also das wird schon passen, ob er dann den Durchbruch schafft, weiß ich nicht, weil er halt eben so ein bisschen weil es ihm so ein bisschen an Charisma mangelt, sozusagen. Also, ja.
Aber ein Roderick so Strong ist auch da.
Ja, aber der ist auch langweilig aktuell, außer, ja, ist auch so. Aber deswegen macht er zum Beispiel Lucha Underground auch geschickt, die haben ihn ja unter die Maske gepackt als Matanza, da funktioniert er super. So, nächster, Adam Cole, Baby.
WWE Main Roster. Also ja, der wird erst vielleicht zu NXT kommen oder sowas, aber ey, der Junge, der ist 26 oder sowas, der hat noch so eine ekelhaft krasse Zukunft vor sich, ne? Also da freue ich mich auch auf jeden Fall noch drauf. Da werden auch noch die ein oder anderen Top-Matches kommen, jetzt auch gegen so einen Seth Rollins oder sowas. Ob es vielleicht gegen AJ Styles noch sein wird, weiß ich nicht. Werden wir sehen, wie das dann ist. Weil AJ Styles ist jetzt ja auch schon bald 40. Aber Adam Cole definitiv wird da bei WWE landen, hundertprozentig.
Ja, Chris?
Boah, da weiß ich es echt nicht. Also ich mag Adam Cole, aber ich sehe in ihm immer irgendwie so einen Mid-Kader und Puh, ich weiß nicht. Also ich kann es mir vorstellen, dass er zu NXT geht und da eine Rolle spielt. Im Main Roster sehe ich ihn nicht so als den Überflieger, muss ich sagen. Aber ich könnte mir bei ihm auch sehr gut vorstellen, dass er mit Omega und den Young Bucks zusammen auch noch eine Zeit lang die Indie-Schiene fährt.
Ja, klar, das
Genau,
schon.
also da sagst du nämlich was. Also ich habe heute auch so ein bisschen drüber nachgedacht, weil natürlich sagt man so, der ist charismatisch, der ist talentiert im Ring, der ist unglaublich gut einfach. Aber ich glaube, der braucht das gar nicht mehr, weil ich glaube, dass der Bullet Club einfach so viel Scheiß einfach verkauft und sich so gut vermarktet, dass die es allein vom Geld her gar nicht notwendig hätten. Also klar, wahrscheinlich, wie jeder Indie-Wrestler, träumt er natürlich auch davon, dann auf der ganz, ganz großen Bühne zu stehen. Aber ich glaube, vom Geld her müsste das nicht machen. Und da muss man eben dann sich fragen, wo seine Prioritäten sind.
Ja,
Ne? Ich meine,
und
der hat auch schon eine Verletzung hinter sich und sowas. Mal gucken.
genau, und da wäre halt irgendwie so der Punkt. Da ist es halt schon ein Risiko, bald zur WWE zu gehen und da dann nicht richtig eingesetzt zu werden. Und bei ihm sehe ich das halt eher als bei den anderen vom Bullet Club, die vielleicht kommen könnten irgendwann mal. Weil irgendwie, also ich mag ihn, ich sehe, dass er super talentiert ist und alles, aber irgendwie ist er für mich so typisch Midcard. Ich nehme ihn auch bei Ring of Honor und so irgendwie nicht als den Main Event so richtig an oder wahr. Ich weiß
Er ist
nicht,
halt ein
woran es.
Indie-Darling, ne?
Ja, es ist halt irgendwie so ein typischer Indie-Wrestler irgendwie. Da fehlt mir so ein bisschen was, um da begeisterter zu sein.
Dann gehen wir doch gleich mal zum nächsten. Das ist nämlich Kenny Omega.
Aber ich könnte mir vorstellen, dass
Kein.
der nicht zur WWE kommen wird. Also einfach, also könnte ich mir einfach vorstellen, dass das so ein Typ ist, der wirklich immer in den Indies bleibt. Weil, also egal wie krass und wie beliebt Omega ist. Omega ist halt nicht ansatzweise ein AJ Styles für mich. Also ist einfach ganz persönliches Empfinden. Und der ist jetzt ja auch nicht mehr so jung. Und ich glaube auch nicht, dass er bei der WWE so einschlagen würde wie ein AJ Styles. Deswegen
Chris?
könnt ihr auch einfach sagen, so ganz ehrlich, ich
Ach,
bleib
Entschuldigung.
da. Und nochmal ganz kurz zu Adam Cole. Nur weil er jetzt zur WWE geht, wird der sein Bullet Club Geld nicht verlieren. So. Also ich weiß ja.
Mal gucken, was WWE dazu
Ja,
sagt.
also ich weiß ja nicht. Also, wie halt die Rechte da geregelt sind. Ich glaube, wer hat die Rechte an diesem Bullet Club? Also wer hat das Trademark darauf an den Shirts? Sind das wirklich nur Omega? Ja, Ryback hat Trademark an Toys R Us
Ryback.
und Disney. Aber
Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber ich glaube halt, dass ihm da schon Kohle flöten gehen würde. Ich weiß nicht genau, wie WWE da ist. Also ich meine, wir wissen, dass Brock Lesnar zum Beispiel, dem wurde es ja erlaubt, dass er zum Beispiel die Merchandise-Dinger da weiterhin auf seiner Hose haben durfte. Ob WWE das dann akzeptiert, dass er quasi seine eigenen Shirts nebenbei noch
macht Hero
verkauft.
doch auch noch.
Ja, Sonderwünsche gibt es ja
Ja,
immer. Ich weiß
wenn
es nicht,
Hero das darf, dann
es
wird
ist
es
ja
auch
auch
ein
nur ein
Adam Cole
Gedanke.
dürfen. Ich bitte dich.
Ja, ich weiß, es ist ja nur ein
Ja.
Gedanke.
Also,
So, wo waren wir stehen
Omega kann ich
geblieben?
mir
Kenny
vorstellen,
Omega
dass
und
der
ja.
in Japan bleibt.
Chris?
Ja, ich sehe es auch eher so. Kenny Omega wird der Typ sein, der zwar das Potenzial auch gehabt hätte, bei WWE unterzukommen, aber eben das Alter ist da und er ist so over in den Indies, er verdient gutes Geld. Der wird bis zu seinem letzten Wrestling-Tag wird er eine große Nummer in den Indies sein und da gut verdienen. Er wird nicht zur WWE gehen. Da halte ich es für wahrscheinlicher, dass ein Adam Cole kommt.
Okay. So, ich würde jetzt mal sagen, wir brechen hier mal an der Stelle ab mit dieser Liste, weil wir haben immer noch fünf vor uns und wir verquatschen uns ja doch irgendwie bei jedem. Und bevor wir hier das komplett überschreiten, hier das Zeitlimit, würde ich sagen, die schieben wir einfach in die nächste Ausgabe. Die könnt ihr dann auch gerne ohne mich besprechen oder wir machen es einfach dann beim Daniel
Sind
Bryan
das denn da Leute, die
Podcast.
wir
Passt ja
kennen,
auch.
oder?
Soll ich jetzt schon sagen? Dann könnt ihr euch jetzt schon Gedanken drüber machen.
Ja, hau einfach die
Und,
Namen
oder
raus.
wir machen es ganz kurz: WWE, ja oder nein?
Ja,
Sagt die Namen und
komm,
wir sagen
jeder
ja
immer
oder
nur ein
nein.
Wort.
Ja.
Okay, also dann Will Ospreay.
WWE.
WWE.
Ja, sehe ich auch so. AR Fox.
Nee. Nein. Also vielleicht NXT, aber mehr auch nicht.
Nein.
Ich kann es mir auch sehr schwer vorstellen, irgendwie. Ich finde, der passt nicht. Also, ich sag auch mal nein, sondern er wird bei den Indies weiter touren. Matt Riddle.
Boah,
Ja.
boah.
Ja.
Ey, keine Ahnung, weiß ich. Also ja, kann ich mir vorstellen, wegen diesem MMA-Background. Schwierig.
Ich brauche doch noch ein Shirt damit. Also Chris sagt ja, ich sage auch ja. Ich finde, Matt Riddle ist einer, der hat WWE all over him einfach so. Also das ist jemand, der hat einfach für mich alles. El Patron.
Nein. Bloß nee. Nicht.
Nee.
Ich glaube auch, der hat seine Chancen verspielt, um nochmal bei WWE zu sein. Und aktuell ist er bei Impact ganz gut aufgehoben. Ja,
und den Affen will auch keiner mehr sehen.
Ja, wirklich, den, Alter.
Deshalb der ist hat, er bei TNA.
Spaß mit Paige, von daher.
So ein Abkomm, weiter.
Wer hatte das
nicht? Weiter.
Wer hatte das nicht?
Hallo. Marty Scurll.
Kenne ich nicht. Also ja, kenne ich, aber weiß ich zu wenig drüber.
Ja, WWE.
Glaube ich nicht.
Irgendwann mal.
Ich glaube, der ist zu klein. Aber mal schauen. Also vom Gimmick her ja und von der Ausstrahlung her, aber vom... Also darf ich sagen WWE UK?
Nö.
Ja. Ist das okay?
Ja, klar.
Da sage ich WWE UK auf jeden Fall.
Oh, ich hoffe übrigens, dass die aus Pete Dunne ein bisschen was machen. Ich finde den Typen so super.
Ja. Den mag Kai ja überhaupt nicht.
Nee, richtige Akne-Gesicht, Alter.
Ja, Alter, der kommt aus England.
Richtiger Mickey Rourke.
Mickey Rourke ist doch kein Engländer, oder?
Ja, aber vom Gesicht her.
Also. Ja, was auch immer.
Ey, Alter, du bist vom Gesicht ein richtiger Engländer.
Nein, richtiger Mickey Rourke.
Ich würde sagen, wir beenden damit die lustige Fragenrunde. Wenn ihr Fragen an uns habt, schickt die an fragen@headlock.de oder einfach bei uns auf Facebook, Twitter, YouTube oder wo ihr auch immer uns erreichen könnt und wollt. Ich glaube, Headlock ist inzwischen nicht mehr so schwer zu finden. Schickt uns das einfach zu und wir beantworten das dann hier in lustiger Runde immer in dem Wochenend-Podcast. Und ihr seht ja auch, das kann manchmal dann auch ein bisschen ausarten mit den Fragen, so wie es jetzt diese Woche auch der Fall gewesen ist. Und damit würde ich sagen, legen wir los mit unserem eigentlichen Hauptthema, nämlich Love, Sex and Wrestling, wie ich es mal so schön tituliert habe. Nämlich Love Angles und Beziehungen, Liebesbeziehungen im Wrestling. Und da würde ich einfach mal so fragen, findet ihr, dass das grundsätzlich zusammenpasst? Also seid ihr, wenn es da, wir haben es jetzt oft genug schon gesehen, dass es solche Storylines im Wrestling gibt, seid ihr dann davon erstmal so, dass ihr sagt, hey, cool, finde ich eine coole Idee? Oder seid ihr eher so, hau ab damit. Also ich weiß, als Junge zum Beispiel, als ich das erste Mal Elizabeth und Macho Man Randy Savage gesehen habe, habe ich mir gedacht so, ernsthaft jetzt? Ich will sehen, wie sich die dicken Männer aufs Maul hauen und nicht, wie hier geheiratet wird. Also, wie ist das bei euch heute, Chris?
Ging mir als Kind eigentlich genauso. Da fand ich das immer so ein bisschen doof. Ich wollte halt die Action sehen. In der Retrospektive würde ich sagen, kommt es halt immer so drauf an. Du kannst coole Storys machen rund um das Thema Liebe oder Sex oder was auch immer, wie du es halt eben auch in Büchern und Filmen und alles machen kannst. Wrestling ist halt auch einfach ein erzählerisches Medium in dem Sinne. Aber die Schreiber sind halt meistens nicht so gut und deshalb sind die meisten Liebes- oder Sex-Storys eben auch ziemlich kacke. Und da gibt es nur wenige, die da herausstechen und die Spaß machen. Und die meisten sind halt eher so 0815 oder wären dann auch ein Fall für den Fremdscham-Podcast.
Das stimmt. Ja, Kai, wie siehst du das?
Ich sehe das auch eher so, dass es fast immer mega nervig ist und ich da absolut keinen Bock drauf habe. Ich finde, wenn das eher so eine Art, also wenn da von diesem Männer-Frauen-Beziehung ein Teil Love-Angle ist, aber auch so ein Teil in Richtung Manager oder Powerfrau, nennen wir es jetzt mal, das ist dann auch weniger unangenehm und auch dann sind die Frauen auch nicht einfach nur da, um zu sagen so, hallo, ich bin eine Frau und der und ich, wir sind zusammen. Sondern so, Lana war ja am Anfang auch eher so in Richtung Manager. Mhm. Und das war dann auch irgendwie besser. Und nicht dieses, oh, wir sind jetzt verlobt und das ist mein starker Mann. Deswegen, also wenn das eher in Richtung, ich nenne es jetzt mal Powerfrau. Ich glaube, ihr wisst alle, was ich damit meine. Ich zähle da jetzt auch komischer irgendwie eine Vicky Guerrero zu in ihrer GM-Rolle. Oder eine Stephanie, dann ist das noch angenehmer als dieses, oh, wir lieben uns so und jetzt gucke ich dir mal bei deinen Matches zu. Das finde ich dann nämlich immer sehr, sehr nervig und geht halt wirklich in Richtung Fremdschirm im Podcast.
Das stimmt. Aber genau auf die Rolle der Frau kommen wir gleich nochmal explizit zu sprechen. Aber ich würde es erstmal so anfangen mit...
Schön, dass das ein Wrestling-Podcast klärt, die Rolle der Frau.
Ja, ich hab auch schon mit Star und Strickland damals ein Interview gemacht und da ging es über Intergender Wrestling und da habe ich auch versehentlich mal gefragt, so, findet ihr es gut, dass Frauen gleichwertig behandelt werden? Und habe halt nicht diesen Anhang im Wrestling dran gehängt und dann haben die mich auch angeguckt, so, Alter, natürlich finden wir das vollkommen.
Okay. Warte, so nein. Du so.
Ja. Also denkt euch immer, wann immer ich jetzt irgendwas sage, hat es immer im Wrestling-Kontext jetzt aktuell zu tun. Ne? Aber sind mal aus eurem persönlichen Erfahrungsschatz hier im Wrestling. Nein. Von eurer als Wrestling-Zuschauer, welche Love-Story oder Liebesengel, Beziehungsengel, wie man es auch immer nennen möchte, ist euch denn als erstes aufgefallen? Also bei mir ist es halt eben diese Story gewesen, damals mit dem Macho Man Elizabeth, und als zweites muss ich halt auch ganz klar sagen, da haben wir auch schon beim Best of Shawn Michaels drüber geredet, diese Story mit Rick Martel und Shawn Michaels und Sensational Sherry, wo Sherry irgendwie beide angeflirtet hat und die beiden hinterher um ihre Managerdienste dann gekämpft haben, aber dann gleichzeitig unter der Stipulation, dass sie einander nicht ins Gesicht schlagen und solche Sachen, und dann am Ende dieses irrwitzige Ding mit dem, wo Sherry ohnmächtig geworden ist und dann mehrfach durch die Gegend getragen worden ist und am Ende noch einmal Wasser abbekommen hat. Also das fand ich selbst damals als pubertierender Bub, fand ich das damals hochgradig witzig, weil es einfach irgendwie charmant gelöst worden ist, während mir diese ganze Geschichte mit Elizabeth einfach ein bisschen zu cheesy gewesen ist. Also als dann der, bei WrestleMania 7 war das ja dann, als dann der Ultimate Warrior den Macho Man im Karrierematch besiegt hat und Sherry ihn dann beleidigt hat und ihn attackiert hat, und als dann Elizabeth die Rettung herbeieilte und auf einmal die beiden wieder vereint waren irgendwie, hat mir das als...
Wo alle geheult haben,
kleiner Junge. Ja, genau. Und Olaf hat sich gedacht, ich will jetzt Hogan gegen Slaughter sehen, so ungefähr.
Ich verstehe das nicht.
Genau, ich verstehe. Ja gut, ich meine, das war 1990, da war ich irgendwie 10 oder 50. So. Also von daher... So, du Jungspund, dann sag doch mal, was war denn dein erste Love Story im Wrestling? Ja,
pass auf, bei mir war das erste, das war Schulhof-Thema Nummer 1. Weil da war dieser Typ und hat einfach seine Frau im Ring gebumst. Sei mal ehrlich, das hat krass Wellen geschlagen, oder? Das war diese Live-Sex-Celebration, das war schon krass. Und das war auch so das erste, an das ich mich jetzt so, was ich bewusst wahrgenommen habe. Weil das war halt schon krass für die Zeit irgendwie so, ne? Klar, du hast halt immer so dieses, oh ja, wir lieben uns, und das mit Triple H und Stephanie war ja auch vorher, dieses, okay, ich setze dich unter Drogen und heirate dich. Aber
da wäre ich jetzt drauf zu sprechen gekommen, ja.
Dieses Live-Sex-Celebration, das war halt trotzdem schon so, das kennen doch schon noch sehr, sehr viele, auch die jetzt heutzutage mit Wrestling nichts mehr im Hut haben. Aber da wissen noch Leute, ja, da war ja damals was und da hat einer seine Olle im Ring gebumst. Und Lita war halt auch so eine Frau, die war auch teilweise so einfach dazu da, so, hallo, ich guck dir bei den Matches zu. Aber die konnte halt auch irgendwie was. Also, du hast die trotzdem irgendwie ein bisschen ernst genommen, finde ich. Und das war jetzt auch nicht so, die hat doch einfach, die hat auch ein 3D oder was hat die kassiert durch den Tisch. Das war jetzt auch nicht mal so irgendwie, oder war das, also auf jeden Fall, die hat auch Bums genommen, sagen wir es einfach so.
Lita war ja auch eine super Deswegen. Wrestlerin, muss man auch dazu sagen.
Also, ging halt auch so in Richtung.
Die war ja auch mega over, gerade als Teil von Team Extreme, damals mit den Hardys zusammen. Also hat ja auch nicht umsonst mit Trish Stratus Raw geheadlined und alles. Mhm. Also die war schon ein Merch-Seller.
Also die ist ja auch für mich so in Richtung dieser Power-Frauen, um jetzt mal in diesem Begriff zu bleiben, den ich vorhin schon gesagt habe. Deswegen, und das war auch dieses erste Love-Angle, was mir in Erinnerung blieb, und ist auch trotzdem noch eins der besten, finde ich. Auch wenn es diesen ekelhaften Beigeschmack mit Matt Hardy hat.
Genau, da kommen wir auch gleich noch drauf zu sprechen, natürlich. Aber ich fand es ganz lustig, was Edge auch dann im Nachhinein so über dieses Segment gesagt hat. Also, ich weiß gar nicht, da gibt es ja so Interviews mit ihm, und da haben sie ihm halt das Skript vorgelegt und so, ja, ihr habt jetzt eine Live-Celebration irgendwie nach deinem Titel gewinnt. Also, wie jetzt? Wir sollen jetzt Sex im Ring haben? Also, ja, nee, ihr müsst das ja halt irgendwie da so darstellen. So, okay. Und er hat wohl tierisch, er hat, glaube ich, auch mal gesagt, also er hätte, glaube ich, da mehr Angst als vor vielen Matches vorgehabt, weil er einfach gar nicht genau gewusst hat, was er da tun sollte. Und das Ergebnis war ja dann auch mit sehr viel Augenzwinkern eigentlich. Ne? Also da hat dann auch, das Interessante an diesem Segment finde ich eigentlich, klar, man kann halt sagen, die hatten da Sex im Ring, aber im Endeffekt haben die ja dann auch ganz viel mit den Fantasien der Zuschauer eigentlich gespielt, und darum geht's ja auch. Also wir sind ja nicht bei einer Pornoshow beim Wrestling, sondern es ist ja im Endeffekt, geht's ja darum, die Fantasie der Zuschauer anzuregen. Und es gibt auch diese Szene, glaube ich, wo Lita dann schon irgendwie unter der Decke ist und Edge dann, glaube ich, mit ihrem Slip im Mund irgendwie so ganz wie der der räudige Wolf irgendwie unter der Decke hervorschaut, so nach dem Motto, huaha, jetzt geht's
gleich los. Ist auch das Geile, ne? Irgendwie, wo die da so
diese... Unfassbar gutes Bild, muss man sagen. Da, also, ja, das wird immer wieder verwendet und Edge hatte halt auch eine fantastische Mimik.
Immer. Ja, auf jeden Fall. Noch ganz kurz, da war doch auch diese, wo dann Lita unter der Decke war und macht dann halt diese Blowdrop-Bewegung, dass halt der Kopf hoch und runter geht und Edge liegt dann da so oben und guckt so seinen Titel an. Also es ist, ja. ist halt auch so ein Bild, was man eigentlich ziemlich kennt. Und da war ja auch dieser legendäre, oh mein Gott, man hat Litas Nippel gesehen. Moment. Da gibt es ja auch 1000 Videos im Internet. Und ich wette, ganz viele werden das jetzt googeln.
Gab es doch auch damals hier von The Cat, von der ehemaligen Verlobten von Jerry Lawler, gab es doch auch den fliegenden Nippel einmal. Aber bevor wir jetzt hier allzu schlüpfrig werden, Chris, was denn bei dir? Erster Love Angle.
Ich glaube, der erste, an den ich mich so richtig erinnere, wird wahrscheinlich tatsächlich Triple H Stephanie gewesen sein, wo er sie da bewusstlos in die Kapelle gefahren hat. was halt im Nachhinein ein gleichermaßen erschütterndes, absurdes wie auch fantastisches Segment war. Und es halt so unfassbar dummer Trash ist. Aber Gott, war das damals gut. Das hat mich erschüttert, wirklich. Wie böse dieser Triple H ist. Dass er dieses arme, unschuldige Mädchen dahin fährt und dann kam hinterher diese große Auflösung einfach, dass Stephanie halt auch einfach so eine miese Bitch ist und, oh Gott, da hat mich das gefesselt. Das war echt gut, ja. Aber wenn es, wenn mich jetzt einer anspricht, welcher Love Angle ist dir am besten im Gedächtnis geblieben, dann ist das ganz klar diese ganze Matt Hardy, Edge, Kane, Lita Sache auch.
Ach stimmt, Kane war ja auch noch dabei.
Ja. Genau, Kane kam später mit dazu, genau. Mit dem war ja Lita auch
zusammen. Das war halt auch, was das für eine absurde Story war irgendwie. Er hat mit Matt Hardy um Lita gekämpft und hat sie dann gewonnen und geheiratet, weil sie war schwanger von ihm, weil er hatte sie entführt und geschwängert oder irgendwas.
Nee, das war dann Kane, der die geschwängert hat oder so.
Ja, genau. Ja. Und Snitsky hat sie dann, hat ihn getreten und er ist auf sie gefallen und dadurch hat sie das Kind verloren. Und
das war auch nicht mehr witzig eigentlich.
Das ist halt fucking düster.
Ja, und vor allem, es gibt doch dann diese legendäre Szene, wo dann Snitsky irgendwie mit einem Kinderwagen zum Ring kommt.
Ja.
Und da ist dann eine Puppe Snitsky drin.
Snitsky kicks the baby.
Genau, und Snitsky tritt dann mal eben, dass diese Babypuppe einfach irgendwie kilometerweit ins Publikum, als wenn er ein Field-Goal bei Football schießen wollte. Ne? Also.
Ich habe unfassbar schwarzen Humor und ich kann darüber herzhaft lachen, aber das ist halt eine Sache, die geht eigentlich schon zu weit und da kann ich jeden verstehen, der das halt wirklich als too much empfindet. Dann.
Ja, also wirklich, wenn es irgendwie so ein Witz über Miscarriage, wie heißt das auf Deutsch? Scheiße. Fehlgeburt, genau. Also so ein Fehlgeburt oder du verlierst dein Kind-Witz. Uff, also kritisch, ja. Sehr kritisch.
Sehr kritisch, sehr kritisch.
Aber dann, wenn wir gerade schon so ein bisschen bei den Absurditäten angelangt sind, wo ist denn zu weit gerade in diesem Zusammenhang? Ist das einfach so kategorisch, darf Wrestling alles, weil Wrestling ist Kunst? Oder würdet ihr sagen, okay, da muss man sich halt auch mal überlegen, was man macht? Also wir haben ja...
Warte jetzt mal ganz kurz. Also vom Prinzip her würde ich sagen, Wrestling darf alles, Wrestling sollte aber nicht alles machen. Also so sehe ich das. Von mir aus kann sich Wrestling ganz, ganz viel rausnehmen, aber sie sollten dann auch so überlegen, muss das jetzt zwingend sein? Muss ich das jetzt machen? So ist halt wie diese Sachen, dass halt Vince McMahon da irgendwie, dass dann da Trish Stratus irgendwie halbnackt und bellend vor dem hin und her läuft. So, muss das jetzt zwingend sein? Das ist einfach nur, weil Vince McMahon halt richtig geil auf die ist. Okay, kann halt auch sein, aber viele Sachen muss einfach WWE wissen, gut, vielleicht passt das jetzt nicht oder vielleicht ist das ein bisschen pietätslos. Das ist halt, also WWE schlägt manchmal über die Stränge und macht Sachen einfach, um sie zu machen. So wie halt damals dieser Witz über irgendwie den toten Bruder von Charlotte. Das hat ja auch keinen Mehrwert. Und wenn du jetzt irgendwie sagst, okay, Lita hat da ein Kind verloren und dann kommt noch Snitsky raus und tritt ein Baby. Muss das jetzt zwingend sein? Oder, also so von mir aus, dann lass es asozial sein, bring es vielleicht ein, wenn du es irgendwie ganz krass verkaufen könntest, dann könnte ich es noch irgendwie mit einem Augenzwinkern hinnehmen und sagen, ja, okay. Aber jetzt einfach nur das machen, um zu sagen, so, oh, guck mal, krass, dann doch nicht.
Ja, kann ich dir nur zustimmen. Also es ist eigentlich wie bei jeder anderen Kunstform. Prinzipiell darfst du alles, aber du hast eine gewisse Verantwortung deinen Rezipienten gegenüber und solltest deshalb auch einen funktionierenden moralischen Kompass haben. und da mit Hirn und Empathie vorgehen und nicht einfach nur machen, um zu schocken und dann vielleicht im Nachhinein feststellen, da sind wir aber über eine Grenze gegangen.
Ja, und das hat WWE ja gerade zu Zeiten der Attitude Era und der auslaufenden Attitude Era sehr häufig gemacht. Also nur um mal so ein paar Beispiele aufzuführen. Ich habe mal so ein bisschen drüber nachgedacht, was es da so alles gab. Also legendär natürlich, wir haben sie heute schon angesprochen, Kai and Tai gegen Velvinus.
Choppy, choppy.
Velvinus ja angeblich die Frau von Yamaguchi, also dem Manager von Kai and Tai, irgendwie da verführt haben sollte und die daraufhin nicht mehr mit Yamaguchi ins Bett wollte, weil Velvinus natürlich einen viel größeren hatte. Und daraufhin gab es diese ominöse Szene mit dem Samurai-Schwert und
das Choppy-Choppy-Pipi.
Ja, genau. Genau das. Den Rest könnt ihr euch denken oder bei YouTube nachlesen. Das ist auf jeden Fall einer der merkwürdigsten Angles, definitiv. Was ich auch natürlich ganz, oder was generell auch eine ganz komische Geschichte ist, ist ja hier auch Triple H und Kane, die Katie Vick-Geschichte.
Boah, Alter, hör auf.
Ne? Aber es gehört auch, also Sexualität gehört da halt auch mit rein. Also da, wo dann Triple H die Vergangenheit von Kane einmal aufgedröselt hat und dann im Endeffekt Sex mit einer Leiche hatte, um es einfach mal so zu sagen. Also da gehen halt dann einfach die Grenzen, ja, da geht es einfach dann zu weit, um es mal so zu sagen, ganz formlich ausgedrückt. Da gibt es natürlich auch noch andere Geschichten, die einfach dann albern sind. Also man muss sich nur mal die Anfangsphase von Mark Henry anschauen. Und ich habe jetzt letztens noch mal einen Bericht von, oder ein Video von Watch Culture gesehen. Und was Mark Henry alles in seinen ersten Jahren alles über sich ergehen hat nehmen müssen, das ist echt, geht echt auf keine Kuhhaut mehr. Ab Sexual Chocolate, Mark Henry, mal abgesehen davon, dass es auch mega rassistisch ist.
Nee, gar nicht.
Dieses Thema zieht sich ja hier durch. Gab es ja dann auch so Phasen, wo Mark Henry irgendwie süchtig nach Sex mit Prostituierten waren, wo er dann auch mal eine Transvestit-Künstlerin, wie man es auch immer nennen mag, erwischt hat dazwischen.
Und dann gekotzt er, hat. Was auch genau, mega schlimm ist eigentlich, so allen Transgendern
sowieso. Also der Umgang der WWE mit Homosexualität und oder Transsexualität ist furchtbar. Über die ganzen Jahre sind wir noch furchtbar gewesen.
Also als einzige Verzeihung kannst du jetzt sagen, okay, das war halt noch eine andere, also es war jetzt noch einige Jahre vorher, ne?
Ja, also natürlich, aber auch immer wenn sie die Chance hatten, da was gerade zu rücken, haben sie es dann doch wieder verkackt, weil da scheinbar noch so ein paar alte Herren auch sitzen, die dann so, ja, schwul sein ist doch eklig, so nach dem Motto. Da müssen wir auch einen Ekelwitz bringen.
Irgendwie. Ja, eben.
Das ist, genau. Also, da kommen wir aber auch gleich noch. Ich habe auch noch einen separaten Abschnitt jetzt zur Homosexualität beim Wrestling.
Aber warte, aber ganz nochmal einmal zu der Mark Henry-Sache. War das denn nicht so? Warte, kann ich sagen, dass ich komplett falsch liege? Wenn ich nicht falsch liege, dann ziehe ich aber hier die Schuhe aus. Ich habe hier nur Pantoffeln an. Auf jeden Fall.
Solange es nur die Schuhe sind, ist alles gut.
Haha, nee, ey, bei der Sache ziehe ich sicherlich nichts aus. Muss nicht zuhören, pass auf. Gab es ja nicht die Sache, dass er dann auch irgendwie die Therapie hatte? Und dann ging es irgendwie darum, dass er seine Schwester gebumst hat, der Mark Henry? War das so, was? Wer schreibt denn sowas?
Oh Gott, das weiß ich gar nicht mehr.
Also. Doch, das gab es wirklich. Und das ist, liegt wohl alles daran, dass WWE wohl auch damals versucht hätte, ihn aus seinem Vertrag rauszukriegen. Damals ja als Olympiateilnehmer hat er irgendwie so einen 10-Jahres-Vertrag mit horrenden Summen bekommen und man hat eben versucht, ihn dazu zu bringen, dass er diesen Vertrag kündigt und hat ihn eben in eine beschissene Storyline nach der anderen gesteckt. Und es gab tatsächlich, gibt es dieses Segment, wo er beim Psychiater auf der Couch liegt und über seine Vergangenheit redet und so, und da kommt halt eben raus, dass er Sex mit seiner Schwester hatte. So, ja, Prost Mahlzeit, wieso denn auch nicht, ne? Also, was sich da WWE manchmal geleistet hat, was so Sexualität angeht, das geht eigentlich echt auf keine Kuhhaut mehr. Ich meine, jetzt können wir drüber lachen. Damals war das halt irgendwie erlaubt, aber heutzutage kannst du echt das alles gar nicht mehr
aber
bringen.
Aber guck mal,
ne? Also,
dann lass uns doch mal ganz kurz bei diesem, weil das ist ja nicht so, dass WWE sagt so, Alter, wir waren ja damals schon echt schlimm. Lass es mal heutzutage besser machen. Weil es gibt ja immer noch dieses Sex-Shaming und das ist ganz schlimm. Das habe ich ja gerade angesprochen, das mit Trish Stratus. Und heute immer noch, wo dann irgendwie anscheinend Heat bei Lana war und dann The Rock vorbeikommt und sagt so, ja, du bist schon eine ganz schöne Hure. So, du hast ja den gebumst und den und den und den. Und denkst dir, ey, wir haben jetzt irgendwie 2015 und da kommt jetzt The Rock, der einfach ein Megastar ist, der in Hollywood ist, der irgendwie Bierstar ist mit irgendwelchen behinderten Kindern. Das meine ich jetzt nicht so, oh, die sind behindert, sondern wirklich, der geht halt irgendwie zu behinderten Kindern ins Krankenhaus und macht mit denen einen geilen Tag, was ich super finde. Der ein Vorbild ist für keine Ahnung wie viele Leute. Und dann kommt er zu WWE, geht zu Lana und sagt so, ja, wir beide haben ja auch gebumst, aber du bumst ja generell jeden. Was soll das denn?
Hatte das on air gesagt?
Ja, oder das war dieses Backstage-Segment. Kannst du dich daran nicht mehr erinnern? Okay. Da war nämlich dann Lana, dann kam The Rock vorbei. Das war irgendwie, The Rock ist mal wieder home, so zum 500. Mal. und geht dann zum Ring durch diese Backstage-Area und da steht da gerade Lana und hält da einmal kurz an und sagt so, ja, hier, wir beide waren ja auch mal. Und, okay. Und dann steht noch Rusev daneben und ich denke mir so, wie asozial kann man denn sein? Und dann, dass da auch so ein The Rock dabei mitmacht, also der muss ja auch eine gewisse Verantwortung haben und sagen, so Leute, erstens macht man das nicht und zweitens ist ja auch The Rock eine gewisse Marke. Also das finde ich auch schon sehr, sehr schlimm. Das ist das heutzutage, das war glaube ich vor 2 Jahren, wenn nicht sogar vor einem Jahr.
Ja, das ist nicht so lange her. Nicht dran,
das ist echt krass. Ich kann mich echt
nicht dran erinnern. Also, ich habe diese Ausmaße nicht mehr so im Kopf, wie schlimm das war, aber ich weiß auch noch, dass er sie auf jeden Fall als Schlampe bezeichnet hat.
Das war halt echt asozial.
Ja, das war wirklich asozial.
Aber WWE ist ja häufig, was so Sachen angeht, einfach sehr ambivalent, um es mal so zu sagen.
Also dieses Herabwürdigen von Frauen können sie sehr gut. Und das ist kein Lob.
Nee, also wirklich. Nee, das ist krass. Aber das halt, wie gesagt, ich finde es auch, also hat mich ein bisschen so geschockt, dass dann The Rock auch mitmacht. Ganz ehrlich. Also weil, das ist ja schon so in Richtung Cena, Make a Wish Foundation oder so ein Kram, der macht da ja auch voll viel. Und wenn dann irgendwie so einer dann bei solchen Sachen mitmacht, also, finde ich irgendwie
nicht in Ordnung. Aber Cena hatte doch auch eine Zeit, wo er on-air so ziemlich alles angebohrt hat, was da an Divas rumlief.
Aber das war halt nicht mehr der Cena, den wir jetzt heutzutage haben. Ne?
Ja, klar, gut. Aber trotzdem, was da halt auch schon alles war an Storylines, die ist nicht abgeneigt, die nehme ich sofort mit. Das ist halt auch so, ey, ich bin so John Cena. Jede Frau will mit mir schlafen, deshalb nehme ich auch jede Frau mit. So, Leute.
Aber dann lass uns doch, wenn wir gerade schon bei diesem heiklen Thema sind hier, wie würdet ihr denn, also wie stellt WWE das Frauenbild dar? Also um einfach mal im Mainstream zu bleiben. Also es gibt ja auch durchaus Frauen, die ja durchaus als Stars aus WWE hervorgegangen sind. Also jetzt aus der Attitude-Era muss man halt eben sagen, würde ich jetzt mal ganz klar feststellen, dass die Frauen da eher der Eye-Candy waren. Du hast zwar auch wenige Frauen, wir haben gerade Lita angesprochen, die halt dann irgendwie tough waren und mitgehen konnten, aber im Regelfall war doch eigentlich die Frau da eher das Objekt, oder?
Ja,
also das
nur.
TNA.
Ja, ganz genau, das war's. Wollte ich auch gerade sagen, also Attitude-Ära war in dem Sinne ganz, ganz, ganz schlimm. Also auch Sable und so, die waren halt alle nur da. Zeigt eure Möpse, das bringt Zuschauer. Weil da wird auf so den niedersten Trieben irgendwie geritten. Um die WCW weiterzuschlagen. Und als Stars hervorgegangen, kannst du so aus dem Gedächtnis der letzten paar Jahre, kannst du halt sagen, Trish und Lita halt auf jeden Fall, aber eben halt auch, weil sie sich da durchgesetzt haben.
Gerade
Trish hatte
damals, jetzt ist auch kritisch.
Ja. Damals war es noch was anderes, aber die beiden muss man halt einmal hervorheben. Gerade Lita hatte halt diese Story mit Miscarriage und so einem Zeug. Ja, das ist dann halt auch nicht die geilste Storyline für eine Frau. Und Trish wurde halt auch so herabgewürdigt teilweise. Also diese Fehde Christian und Chris Jericho, die ja eigentlich recht cool gemacht war, so dieses Love Triangle. Aber wo halt auch so Gesten drin waren. Zum Beispiel bei WrestleMania 20, wo sie dann mit dem feiernden Christian auf der Stage steht und sich da so den Mund abwischt und sowas, das war auch eine sehr eindeutige Geste, wo man sich auch so denkt, what the fuck? Oder halt, sie muss da vor Vince McMahon rumbellen oder macht mit ihm da am Spind rum und so Sachen. Und die beiden sind halt trotzdem overgekommen, weil die halt einfach so unfassbar gut waren und das Publikum das akzeptiert hat und sie ernst genommen hat, frühzeitiger ernst genommen hat, als es ihr Arbeitgeber getan hat. Und die WWE das dann halt auch irgendwann gemerkt hat, hey, wir haben hier ernstzunehmende Frauen, die wir gegeneinander stellen, das ist eine ganz große Fehde, und hat das weiter ausgebaut. Glücklicherweise versuchen sie zumindest jetzt, ihre weiblichen Angestellten ein wenig besser darzustellen. Es gelingt nicht immer, aber sie versuchen jetzt halt eben, die Athletin in den Fokus zu stellen. Und es haben halt immer nur noch ihre Ausrutscher, wenn halt wieder irgendwelche Altherren da scheinbar an den Stift gelassen werden, die dann irgendwas niederschreiben und Bullshit bei rauskommt. Aber es ist besser geworden, sage ich einfach mal. Es ging auch nicht mehr schlechter.
Gab es nicht gerade während der Attitude-Zeit auch diese Policy, dass Frauen sich auch grundsätzlich die Brüste machen lassen mussten? Also sprich, wenn die zu kleine Brüste...
Ist das nicht nur ein Gerücht?
Das ist so, ne? Also nur um mal zu sagen, wie oberflächlich diese gehört. Zeit gewesen ist. Also Lita hat sie sich halt auf jeden Fall gemacht, wenn man sie in den alten ECW-Videos gesehen hat. Da war da noch deutlich weniger oben rum. Ich glaube, Trish Stratus garantiert auch. Und
Sieht man auch.
Da muss ich noch was sagen. Habt ihr jetzt so ein paar Auszüge aus AJ Lees Buch gelesen?
Ich kann nicht lesen.
Da gibt es nämlich wohl auch eine Stelle drin, dass sie erst nicht einsetzen wollten, eigentlich abgelehnt haben bei der WWE, mit dem Vermerk von einem Offiziellen dort, den sie nicht mit Namen genannt hat. Der Grund, warum sie sich nicht genommen haben, du siehst nicht so aus, als wollten die Leute sofort mit dir schlafen.
Ja, doch, das habe ich gelesen. Hat der nicht irgendwie geschrieben, die ist kein Fuck-Material oder sowas?
Ja, irgendwie so.
Ja, doch, stimmt, das habe ich auch gelesen.
Und das ist halt eine harte Nummer. Also man merkt, es ist ein Umbruch in der WWE, da haben auch mehr jüngere Leute was zu sagen, aber da sitzen immer noch ein paar verkappte alte Säcke, die das so weiter treiben wollen wie in den 80er, 90ern. Und ich hoffe, da ist dann irgendwann mal die Luft aus dem Sack und der Umbruch ist wirklich vollzogen.
Ja. Was ich aber auch trotzdem sagen muss, einmal ganz kurz, also ist halt trotzdem so, dass man, kann man jetzt drüber stehen, wie man will, aber so Brian Panties Matches, das war halt trotzdem auch so, wenn er jetzt ein bisschen jünger war, schon irgendwie auch ganz geil anzugucken.
Ja, also, weißt du was, das fand ich damals schon.
Nee, also schlimm. Ganz ehrlich, wenn du da irgendwie so, wenn du so ein Ding da mit 12 gesehen hast, aber das war halt schon besser als Tele5-Werbung. So.
Natürlich, dann saß du halt schon so, dann denkst du, oh ja, die sind schon geil, ja?
Ja, eh,
also. Aber du bist halt ein pubertäres Ekel.
Ja, deswegen meine ich ja, heutzutage ist es ja aber anders, aber also, man versteht's.
Ja, aber das ist halt auch so eine Nummer, irgendwie, das behältst du trotzdem nicht im Gedächtnis. Und irgendwo wusstest du auch damals schon, das ist eigentlich eine ziemlich dumme und miese Nummer, die da abgezogen wird. Das hat dir da nichts ausgemacht, aber ja, irgendwie wusste man es ja doch schon,
oder? Aber guck mal, ja, wer will jetzt zuerst?
Das mich, aber es ist ja nicht, kommt ja nicht von ungefähr, dass gerade dieses Brown Panty Match und die ganzen, keine Ahnung, was für Wettbewerbe, die dann bei House-Shows und so dann stattgefunden haben, Bikini-Contest und so ein Blödsinn, das war halt eigentlich immer nur so der Filler irgendwie, um so ein bisschen Ruhe in die Show zu bringen und damit auch die Leute nochmal zum Merch gehen konnten. Also so habe ich das immer erlebt, dass die Leute dann eigentlich, das hat die Leute gar nicht mehr interessiert. Die haben, sobald in dem Moment sowas passiert ist, da haben die Leute eigentlich abgeschaltet und waren aus der Show rausgerissen. Dieser Effekt so, ui, da kloppen sich ein paar Bikini-Uschen irgendwie mit ein paar Kissen, der nutzt sich auch total schnell ab einfach. Und deswegen weiß ich nicht, ob da irgendwie Substanz hinter ist. Und selbst dieses Spiel mit den Fantasien, was ich hier gerade schon angesprochen habe, das funktioniert dann auch irgendwann auf lange Sicht einfach nicht mehr. So, jetzt Kai.
Aber ich glaube, das ist jetzt auch, wir sind jetzt ja alle so, ich ziehe mir einfach mal dazu, jetzt als Jungspunder, wir sind ja alle schon relativ erwachsen, nenne ich es jetzt mal, aber die Sache ist, du kannst trotzdem irgendwie, wenn du jetzt irgendwie Becky Lynch oder Charlotte oder AJ Lee oder was weiß ich googelst, sagst du, bekommst du immer so Becky Lynch Buddy, Becky Lynch Sexy oder Becky Lynch Bikini oder sowas. Es gibt halt so viele Leute, die sich noch richtig darauf einen schleudern oder sowas, weißt du? Ich will nicht wissen, wie viele ekelhafte Internetkinder, ne? Wie viele Keller-Wrestling-Kolumnen-Kinderschreiber einfach da saßen und sich dauerhaft einen auf diese Page-Videos geklöppelt haben, ne? Und also ganz ehrlich, so, du kannst sagen, was du willst und wir wollen Frauen-Wrestling und Women's Revolution, aber es gibt noch richtig viele, die sagen so, boah, ja, so Page, so scheiß mal, wie die wrestelt, aber ich würde die auch schon auf jeden Fall ordentlich mal im Bett haben. Und das ist auch so, das sind halt trotzdem noch sehr, sehr viele, die auch jetzt nicht nur alte Leute, die jetzt irgendwie da bucken, sondern auch ganz viele Zuschauer, die einfach noch so richtig primitiv sind und sagen so, boah, ja, Paige, so scheiß mal auf die, aber Charlotte, so ist mir egal, wie die kämpft, aber die hat schon krasse Titten. Also es gibt halt ganz viele, die so denken, ne?
Ja, natürlich, gebe ich dir recht. Also die ewig Gestrigen gibt es genauso wie die Nachzügler. Aber dieses Mindset, das änderst du ja eben nur, indem du über eine ganze Zeit das wirklich aufbaust und die so darstellst, dass sie richtige Athleten sind, denn du erziehst ja irgendwo auch mit deinem Publikum. Wenn du ihnen nur Bra und Panties Matches gibst, dann nehmen die das halt wahr, oh ja, gleich gibt's Titten, ja.
Aber guck
wenn du halt das so aufbaust, wie sie es jetzt versuchen zumindest, das sind gleichwertige Wrestlerinnen, die liefern auch genauso eine gute Show wie die Männer. Wenn du das versuchst, dann erziehst du auch dein Publikum immer mehr, dass es immer weniger von diesen schleudernden Kellerkindern dann gibt.
Ja.
Die wird es immer geben, aber es wird auch immer ein paar dumme Nazis geben, aber trotzdem bewegt sich die Gesellschaft anders.
Also wenn du jetzt aber wirklich, jetzt mal abgesehen von den Sachen, die jetzt passiert sind, aber auch mit der Entwicklung, wenn du jemanden in der WWE als Frau ernst nehmen müsstest, dann ist es meiner Meinung nach Stephanie McMahon. Und es gibt halt trotzdem ganz oft, wenn die irgendwie rauskommt, sagen so, boah, ja, die ist schon richtig geil und guck mal da irgendwie ihre Brüste und sowas und die hat schon irgendwie einen geilen Arsch. Also, obwohl,
ich finde, halt
wenn
überall,
irgendwie eine Frau etabliert ist, ist es halt Stephanie McMahon, aber also, es schwappt halt trotzdem immer noch sehr, sehr krass über, dass bei Wrestling auch einfach Leute sagen, Frauen sind nicht so viel wert wie Männer. Das hast du halt ganz, ganz häufig.
Ich finde es inzwischen nicht mehr ganz so schlimm, ehrlich gesagt. Sehen, also,
nein, nicht mehr ganz so schlimm, klar, aber...
Es ist nicht mehr ganz so schlimm, aber Wrestling ist halt auch so eine gewisse Nerd-Sparte, wo halt auch ein gewisses Klientel immer noch dabei sitzt, die laut eine Meinung äußern können. Und das wird Olaf wahrscheinlich auch bestätigen können, wir beiden arbeiten in der Gaming-Sparte, da ist es nicht unbedingt anders. Also wenn da mal eine Kollegin vor der Kamera ist, die tun, also ja,
das ist echt ekelhaft.
Die weiblichen Kollegen in der Branche tun mir teilweise wirklich leid, was die für Kommentare lesen müssen.
Ja, das stimmt, absolut.
Das ist wirklich so, schlimm natürlich. Teilweise.
Und im Wrestling ist es halt dann eben, es ist inzwischen nicht mehr ganz so schlimm, finde ich. Also wenn du beim Live-Wrestling bist, gut, bei den kleineren Ligen sowieso eher weniger, aber auch bei den größeren Ligen, glaube ich, hat man es inzwischen geändert. Aber man darf auch nicht vergessen, ich glaube, das, was Christian gerade gesagt hat, das ist wirklich absolut richtig. WWE hat sein Publikum auch wirklich verzogen, was das angeht. Also und dann auch so Segmente. Ja. Also wir haben gerade Stephanie McMahon angesprochen. Auch Stephanie McMahon ist dann irgendwie mit größeren Brüsten rumgelaufen. Und Stephanie McMahon wurde unter anderem auch, ich erinnere nur an diese lustigen Beleidigungssalven von Chris Jericho. Nur so als, ich weiß, das war lustig. Ich hab damals auch herzlich drüber gelacht. Aber wenn man einfach mal drüber nachdenkt, dann war das eigentlich nicht lustig und hat eigentlich dazu geführt, dass halt eben die Frauen da nur weiter degradiert worden sind. Also, um es mal so ganz knallhart auszudrücken. Ne? Klar, jetzt sind wir irgendwie die Moralapostel, die sagen, ja, nach 20 Jahren Abstand kann man sowas ja sagen. Aber im Endeffekt hat das halt dann eben auch geschadet. Auch so Sachen, wir haben gerade die Absurditäten auch angesprochen, auch welche Rollen da Frauen teilweise gesteckt worden sind. Weißt du, allein auch so Stephanie McMahon, diese Dark Wedding-Geschichte mit dem Undertaker und so. Ne? Also ja. So, auch so ein ganz krasses Beispiel da, die dann da gefesselt auf dem Kreuz liegt und solche Sachen. Ne?
Ja, es gab ja sogar, glaube ich, mal eine Incest-Storyline mit ihr
und Vince. Ja, die sollte es geben, oder?
Ja, ich glaube auch.
Sollte es die nicht geben?
Nee, oder? Also, ich habe auf jeden Fall auch schon mal was drüber
gehört. Die wurde schon angeteasert,
bevor sie fallen gelassen
wurde. Irgendwie so war das. Ne?
Ja, also, deswegen, also dieser ja, diese sukzessive Degradierung der Frau, die ist einfach gerade im Wrestling der 90er einfach tief verhaftet. Ne? Also ich habe ja auch noch, ich habe den berühmten Lesben-Engel von ECW noch hier in der Liste stehen. Ne? Also auch da wieder Homosexualität und solche Sachen. Den kennst du gar nicht. Da gab es halt die Geschichte, dass Beulah McGillicuddy, also das war die Grundgeschichte war halt eben Raven gegen Tommy Dreamer und dann eben Beulah McGillicuddy, die Freundin von Tommy Dreamer dazwischen und das kam dann irgendwie über die Wochen kam halt eben raus, dass Beulah offensichtlich fremdgegangen ist. Und man hat die ganze Zeit gedacht, so, ja, das ist garantiert mit Raven und dann kam aber raus, dass es mit Kimona war, das war halt eben eine Begleiterin von Raven und am Ende fragt dann Tommy Dreamer so, ey Tommy, wie gehst denn du jetzt damit um irgendwie, ne? Und die beiden Frauen knuschen dann im Ring rum und dann sagt Tommy Dreamer irgendwie, I can take them both, I'm hardcore. Und knuscht dann eben mit beiden rum. So.
Okay. Alter. Doch, die Szene kenne ich tatsächlich noch. Ich kann den Zusammenhang aber überhaupt
nicht. Also auch nicht. Da wieder, die Sexualisierung der Frau im Wrestling ist halt eben tief, ganz, ganz tief verwurzelt. Und auch da wieder, ne? Also auch da lacht man jetzt im ersten Moment drüber, aber einfach auch, weil es halt so abwegig und so absurd ist. Und
genau, man lacht drüber, weil es absurd ist. Und auch irgendwo, wir haben da ein bisschen weiteren Blick als vielleicht irgendwie so ein Kellerkind hat, was halt auch eine Nische ist. Die meisten Leute können ja klar denken, ja. Die können dann halt auch mal über sowas lachen, nehmen das aber nicht ernst und würden sich im realen Leben nie einer Frau gegenüber so verhalten.
Ja, die meisten Kellerkinder würden ja keine Frau ansprechen.
aber dann gibt es halt immer noch so ein Teil vom Wrestling-Klientel, was es halt sieht und das halt aufsaugt, wie so ein Schwamm. So Frauen sind nichts wert. Und es ist halt genauso. Mit Schwulen, ja. Die WWE sieht das halt wie so typisch verklemmte Homophobe. So, ja, wenn jemand schwul ist, der will ja Sex mit jedem Mann haben, den er sieht. So nach dem Motto.
Das boah, ja, ist halt auch, das ist ganz schlimm, ne? Jetzt mal ganz ehrlich, das ist wie heutzutage auf Facebook diese Bilder so. Okay, du liegst in deinem Bett, links von dir ist so ein richtiges Topmodel, aber rechts von dir ist ein Schwuler. Wem riechst du den Rücken zu? Und so, ja, okay, ihr seid halt richtige Affenkinder,
was weißt du? Was hast du denn auch für Sachen so in deiner Timeline? Sowas habe ich gar nicht.
Sowas kenne ich auch nicht, aber.
Ja, das Schlimme, das sind halt irgendwelche Leute, weißt du, mit denen du irgendwie zur Schule gehst und die liken das dann so. Ha, das ist. Das sind ja so, seid so Minusmensch oder sowas. So, ja, okay, du bist mega witzig. Die schreiben dann so, was ist das für eins live? Haha, halt die Fresse.
Das ist richtig, aber um mich zum Beispiel da nochmal drauf einzugehen, das Goldust-Gimmick ist zum Beispiel das beste Beispiel dafür. Also, ja, ich glaube, David hat letztes Mal oder vorletztes Mal irgendwann darüber angesprochen, wie schlimm eigentlich diese Fehde gegen Roddy Piper im Nachhinein gewesen ist, ne? Wo Roddy Piper da ja auch wirklich ganz klar gesagt hat, so wie krank denn Goldust ist und solche Sachen, ne? Also, aus heutiger Sicht wiederum sagt man halt, ah ja, dieses Goldust-Gimmick war halt damals so faszinierend und so anders und sowas, ne? Und aber was sie damit gemacht haben, das war halt eigentlich über weite Strecken hochgradig diskriminierend und beleidigend jedem Homosexuellen gegenüber. Das muss man mal ganz klar sagen, ne? Weil
ja, das war ja nicht nur homosexuell. Es gab doch auch, gab es nicht diese Szene, wo irgendwie eine Frau rauskam und der hatte ihn irgendwie an der Kette. Er hatte
das,
so pinke
Haare. Das kam später. Das war hinterher mit Luna war das. Dann ist ja dieses Gimmick ist ja dann komplett degeneriert und ist ja dann irgendwann wirklich ins komplett Bizarre abgedriftet, um es mal so zu sagen.
Ah, okay,
das war sowas, was du dann gesagt hast. Ne? Also Luna hat ihn dann auch an der Leine durch die Gegend geführt, hat, es gab, glaube ich, auch so, so Szenen, wo er dann im Babykostüm aufgetaucht ist, als New Year's Baby und so.
Ja, der hatte auch diese Bälle da im Mund, keine Ahnung, wie man die nennt, weißt du, diese...
Das gab es ja zum Beispiel auch bei den Basham Brothers. Also es gab ja die Basham Brothers mit Shaniqua, das hat auch nicht allzu lange gehalten, diese Kombination. Das ist auch ein Gimmick, was halt komplett auf SM ausgelegt war. Ja, also, ob man das jetzt...
Ach, meinst du so ein Gagball oder was?
Ja, genau. Ah. Ja, ist halt nicht jeder in der Szene drin, so wie du und kennt die Fachbegriffe.
Ja, aber lass uns gerade noch mal ganz kurz...
Tut mir leid, deine Freundin will halt manchmal.
Leute. Ich habe gerade gedacht, wir werden ernsthaft unterwegs und dann kommt sowas. Okay, das war der Comic Relief, aber lass uns noch mal ganz kurz.
Ja, wir sind hier unter Freunden, da kann man mal einen dummen Witz bringen.
Aber lass uns gerade vielleicht echt noch mal über diese Homosexualität im Wrestling sprechen, weil wir haben gerade Goldust angesprochen, ich habe gerade hier den ECW-Angle angesprochen. Ich glaube, die einzige Geschichte, wo es ist ja so halbwegs gerade so geschafft haben, war ja wirklich bei dieser Geschichte von Billy und Chuck damals. Auch wenn sie dann da die Abkürzung dann am Ende genommen haben. Ne? Also ich weiß nicht, soll ich die Geschichte erzählen, wie das damals halt eben war?
Mir sagt das nämlich gar nichts. Also erzähl mal bitte. Also ich glaube, das sagt auch mehr also anderen nichts.
Die beiden, die
ich kenne sie, aber die sollten wir auf jeden Fall
erzählen. Genau, also die Geschichte ist eigentlich hier Billy Gunn und Chuck Palumbo. Zwei damalige Mid-Card, ich weiß gar nicht mehr genau, in welchem Jahr es war, 2002, 3, 4, irgendwie sowas, wurden in ein Tag-Team gesteckt. Und irgendwie haben die beiden dann eine, über Wochen haben die beiden sich eben von einem normalen Tag-Team halt eben zu einem schwulen Pärchen entwickelt. Das ging dann irgendwie gemeinsame Geschenke, dass sie sich was gemacht haben. Die beiden haben sich die Haare blond gefärbt, dann haben sie sich das passende Outfit gekauft und so weiter und so fort. Und du hast halt gemerkt, so, oh, okay, das war eigentlich auf eine gewisse Weise eine relativ unterhaltsame Schwulengeschichte. Sympathisch auf der einen Seite, weil es halt eben nicht komplett over the top war, sondern du hast einfach gemerkt, dass da sich irgendwie so eine Chemie auch zwischen den beiden Wrestlern entwickelt hat, die man vorher gar nicht erwartet hätte. Die beiden waren dann auch im Ring immer sehr erfolgreich und haben dann, glaube ich, auf lange Sicht dann auch den Tag Team Title gewonnen und solche Geschichten. Auf jeden Fall gab es dann irgendwann auch den Heiratsantrag, ja, zwischen den beiden, und das wurde dann wirklich als Highlight-Segment von der damaligen SmackDown-Folge eben verkauft. Lange Rede, kurzer Sinn, alle haben sich die Wochen davor gefragt, so wie löst WWE das? Ne? Weil, sind wir ehrlich, WWE wird jetzt nicht zwei homosexuelle Männer in so eine Position bringen, dass die sich A, dann wirklich das Ja-Wort geben und sich B, dann auch noch küssen, weil diese Szenen gab es nicht. Also, dass sich Männer geküsst haben, kann ich mich im WWE-TV nicht dran erinnern. Entsprechend hat sich da WWE in so eine Sackgasse gebracht und man hat es einfach so gelöst, dass ich glaube, Billy Gunn war es damals, dann den Charakter gebrochen hat. Der hat dann gesagt, so kurz bevor sie dann den Schwur hätten leisten sollen, hat er dann gesagt, so, Moment mal, wir sind gar nicht Billy und Chuck. Wir sind eigentlich, ich weiß nicht, wie sie jetzt mit echten Namen heißt, wir sind eigentlich so und so und so. Und eigentlich sind wir auch nicht schwul. Eigentlich ich habe doch Frau und Kind und du hast doch auch eine Freundin und so. Und dann war diese Geschichte zu Ende erzählt. Aber das ist, glaube ich, die einzige Geschichte, wo man sagen kann, so ja, zumindest der...
Aber das ist ja mal Breaking K-Fab extrem, ne?
Ja, aber die haben halt einfach da gesehen, so, wir müssen irgendwie diese Story beenden, weil das ansonsten für viele vielleicht auch zu offensive gewesen wäre, weil WWE damit eben auch massives Mainstream ja, Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat. Und trotzdem wollte man halt dann eben nicht den ganzen Weg gehen. Also ich hätte es mal interessant gefunden, was WWE dann gemacht hätte. Also wenn sie wirklich diesen Mut gehabt hätten, da einen Schritt weiter noch zu gehen und zu sagen, so, okay, dann heiraten die jetzt. Also warum denn auch nicht? Und haben sie halt dann da eben nicht gemacht. Und ansonsten, die waren halt so ein bisschen außerhalb dieser üblichen superschwulen Gimmicks, um es mal so zu sagen. Und superschwule Gimmicks meine ich jetzt sowas wie, also Goldust war schon weit drüber, einfach. Also der war ja schon jenseits von Gut und Böse. Orlando Jordan zum Beispiel hat man bei TNA gesehen, der war so ein Kandidat. Adrian Adonis war auch jemand, der halt fernab des Androgynen einfach gewesen ist, sondern sich geschminkt hat und fast schon auch Transsexualität an den Tag gelegt hat, dabei aber aussah wie ein Schlupp. Emil Cittocci war halt auch so ein Kandidat mit Glitter und allem drum und dran, der in diese Richtung geht. Ja?
Könnt ihr euch noch an Vitor erinnern?
Ja.
Der so ein bisschen aussah wie der dritte Bruder von Ricehead Fred.
Ja.
Der hatte doch auch, der kam ja auch mal mit Frauenkleidern zum Ring. Und
ach, der!
Ja. Oh, Gott, und sein Finisher war doch, dass der dann Leute unter seinen Rock, der hat halt immer so ein Kleid unter sein Kleid getan hat, wo der Hand anscheinend nichts drunter hatte.
Ja, das war aber auch, und das war auch wieder so ein Gimmick, da sind wir auch wieder bei dem bei der Geschichte so von wegen, ja, das finden halt Leute hinter der Bühne lustig. Ich glaube, dass das war auch eine Bestrafung, dieses Gimmick.
Ja, aber es ist halt auch immer so sehr, sehr kritisch, ne? So, also, ja. Also ich finde halt dieses, also generell erstmal dieses Sex-Shaming, ne? Ist ja schon kritisch. Aber wenn du sagst, so, okay, wir bestrafen dich jetzt, und du musst jetzt jemanden spielen, der irgendwie Frauenkleider trägt, denn das ist ganz schlimm und sowas machen nur kranke Leute. Das ist halt immer so die Sache,
ja,
ne?
Ja, ja, genau, das ist
es. Wieso die Sache, so, wir bestrafen dich, jetzt musst du schwul sein, weil das ist ja, das ist ja das Schlimmste auf der Welt.
Und Olaf hat gerade noch was Interessantes angerissen. Diese Pretty Boy Gimmicks, die gehen bei der WWE auch immer sehr stark ins klischeehafte Homosexuelle rein.
Also irgendwo so zwischen Stripper und homosexuell auf jeden Fall.
Tyler, ja, Breeze, genau, war und erst das, aber nicht so.
Und ja, aber Tyler Breeze, als ja, puh, das ist bei WWE ist es halt auch schon immer so pinke Hose und dann dieses Schönling-Gimmick und so arg zurechtgemacht. Also gerade als er im Main-Roster debütiert ist, da dachte ich mir schon, okay, sie gehen jetzt sehr arg in dieses klischeehaft Schwule wieder rein. Und das machen sie bei den meisten Pretty Boy Gimmicks irgendwie.
Also ich bin mir sehr sicher, wenn Tyler Breeze...
Halt, dadurch werden die halt auch immer so, genau, peinlich.
Ich bin mir sehr sicher, wenn Tyler Breeze zur Attitude Error stattgefunden hätte, dann hätte er ein sehr deutliches homosexuelles Gimmick bekommen.
Ja, da gehe ich auch von aus, ja. Also das ist so... Ah, es kann ja jemand so ein Pretty Boy Gimmick haben. Bei NXT lief es ja auch besser mit Tyler Breeze, aber als er dann so hochkommt, sie sind immer so einen Schritt weiter in diese Richtung gegangen. Und das ist halt... Ich weiß nicht, das ist einmal, ist es unrealistisch, es ist vollkommen unmodern, noch irgendwie auf so einem Klischee rumzureiten. Es ist halt einfach so altbacken und bescheuert. Da frage ich mich jedes Mal, warum, Leute?
Aber
das sind
mal
halt auch so Gimmicks, die dann zum Scheitern verurteilt sind.
Aber ich finde, Shawn Michaels hatte auch ein bisschen Pretty Boy Gimmick, oder?
Ja, absolut.
Also jetzt,
ja,
auch,
natürlich,
wenn du jetzt gerade mal seinen Theme Song anhörst.
Absolut.
Also, oder, aber das war ja over wie sonst was, ne? Also, und das war ja auch damals. Also
ja,
da haben sie ja auch was richtig gemacht, die WWE.
Natürlich, Shawn Michaels ist halt so die Ausnahme, die Regel bestätigt, der Hinsicht.
Ja, generell, also bei Shawn Michaels ist da halt auch, Shawn Michaels, finde ich, hatte halt Anfang so ein Stripper-Gimmick. Also so blöd es jetzt irgendwie klingt, aber es hat ja schon, aber zugleich hat man ja auch zu Beginn direkt dieser homosexuellen Geschichte einen Riegel vorgeschoben, dem er gesagt hat, hier, du hast den Sensational Sherry an deiner Seite und die hat wiederum dann das devote Frauchen gespielt, wobei wir wieder in der Rolle gewesen sind, welche Rollen Frauen spielen, ne? Die er ja auch gerade in der Anfangsphase benutzt hat, bis zum geht nicht mehr, um es mal so zu sagen. Also, die ihn ja angehimmelt hat und sich ja von ihm hat rumschubsen lassen, als Bedienstete den Spiegel gehalten hat und so. Da gab es gar keine Frage, dass Shawn Michaels heterosexuell ist, weil der hat ja hier die erfahrene Sherry an seiner Seite, die für ihn die Dienerin macht, um es mal so zu sagen. Ne? Ja.
Aber sowieso, wenn wir wieder bei der Rolle der Frau sind, wie heißt er nochmal? Ach, Kai, ja. Hat vorhin. Sorry, dein Name war mir echt ganz kurz entfallen irgendwie.
Danke, Christopher.
Es ist schon spät. Du hattest vorhin ja auch mal Powerfrauen angesprochen. Und da vor allem Stephanie und Vicky Guerrero ja auch genannt. Aber es ist dann ja auch meistens, ich will jetzt nicht sagen immer, obwohl mir kein Gegenbeispiel einfällt, wenn die WWE eine Powerfrau platziert, ist es eigentlich immer eine ziemliche Bitch, die dann ihre Machtposition sofort ausnutzt. Das war bei Vicky Guerrero so und das ist bei Stephanie ja auch so. Nur, dass sie halt anders drauf sind. Stephanie putzt halt alles runter, bis sie dann mal bei WrestleMania vielleicht durch den Tisch fällt. Aber Vicky Guerrero war ja halt auch so ein ganz, ganz mieses Stück. Alles ausgenutzt, sich den Champion dann noch gekrallt mit Edge und alles. Und sich auch ausnutzen lassen, weil sie ist ja dumm, weil sie ist ja eine Frau immerhin, ne? Aus WWE-Sicht. Und aber halt auch dann so mies gewesen, aber hat immer einen auf den Sack gekriegt. Nur diese Position dann auch nicht mal so die goldene Mitte zu finden, das ist halt auch wieder so typisch WWE. Sie können so nur nach Schema F dann gewisse Charaktere stricken.
Also. Und man kann aus dem Podcast ganz, ganz schlimm rauszitieren, ne? Wenn man Schnipsel rausschneidet. Sie ist ja dumm, denn sie ist ja eine Frau. Und ich habe auch das ist mir schon mehrfach aufgefallen, wenn man hier mal Sachen falsch rausschneidet, ne, sind wir aber alle ganz schön am Arsch. Und dann haben wir direkt Briefe irgendwie von der Brigitte oder von irgendeiner Frauenzeitschrift. Das ist ganz kritisch.
Ja, das ist kritisch, aber in der Beziehung sind wir eigentlich eher auf der Seite der Brigitte, weil ja, sie klar. anprangern. Von daher, liebe Brigitte-Leserin, bitte schneidet das nicht falsch raus und zusammen hier aus diesem Podcast und schickt das an euer Magazin.
Ich bezweifle
und
wenn auch, doch, mach mal Abo Brigitte-Leser klar. unseren Podcast hören. So. Also wenn es da draußen einen Brigitte-Leser gibt, der diesen Podcast hört, bitte schreib uns. Frage@headlock.de oder Facebook oder sonst irgendwas.
Aber nochmal ganz kurz zu, also ich finde aber auch diese Sache mit der Powerfrau, die dann halt eine Bitch ist, wie du gesagt hast, da spielt aber auch so ein bisschen rein, dass es auch generell, also General Manager sind auch einfach immer als Heel viel, viel interessanter. Und also ich finde, die haben's, WWE hat es schon wirklich schwer, einen vernünftigen Face-General Manager als Mann zu schreiben und dann als Frau, gerade dass sie sagen, so Frauen in der WWE, die nehmen wir ja eh nicht wirklich ernst, ist dann nochmal schwerer dann, eine Frau zu schreiben als General Manager, die auch noch Face ist. Da kannst du eher sagen, okay, klar, ist halt irgendwie eine Bitch und dann ist die mal hier und da. Da wird auch mal über die Stränge geschlagen, wie Vicky hat ja auch dann noch anscheinend mit Big Show geschlafen oder sowas und dann nochmal mit Dolph Ziggler und dann nochmal mit Alberto Del Rio.
Ja.
Und hatte doch mal so einen anderen Typen. Wie hieß der nochmal?
Da fällt mir noch was ein, wo du gerade sagst, als Face funktioniert. Ich erinnere mich da an ein Segment von Stephanie bei SmackDown, als sie da General Managerin war. Da war sie, glaube ich, Face. Und sie hat Cena erlaubt, dass er ihr auf den Arsch haut.
Ja, und hat sich voll gefreut.
Ja.
Hätte ich auch.
Da kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Das hab ich verdrängt.
Oh Gott. Das wird immer schlimmer, je mehr man sich erinnert.
Aber dann lass uns mal vielleicht mal was Schöneres reden. Es gibt ja immer diese Kombination des berühmten Love Triangles. Also sprich, das ist ja meistens dann ja, zwei Typen, die sich um eine Frau streiten oder ne, oder wie auch immer. Da gibt es diverse Reinkarnationen. Also wir haben gerade eben schon angesprochen, Edge und Matt Hardy und Lita gab es da zum Beispiel. Was ich aber da ein bisschen hervorheben will, weil ich es ganz besonders unterhaltsam finde, gerade in dieser Konstellation und gerade eben auch, weil da die Rolle der Frau ein bisschen anders ausgelegt war, ist Daniel Bryan, CM Punk und AJ Lee. Da kam mir dann noch Kane zu, aber ich dachte, lass jetzt mal diese drei einfach mal so.
John Cena war auch noch
mit dazwischen, aber ich.
Und Dolph Ziggler übrigens
auch. Ja, mir fällt gerade das Wort nicht für Sechseck ein auf Englisch, deswegen bleiben wir beim Love Track.
Ja, mir hatte ich ja ein Wort für AJ Lee, aber Mann, das fällt mir gerade auch nicht ein.
Um es kurz zu erklären, wir hatten im Vorfeld dafür ein Wort, aber ich habe es verboten hier zu sagen. Wenn ihr es von Kai erfahren wollt, twittert ihn an, @KaiDWV bei Twitter. Einverstanden?
Ja, ist doch schön, Mann. Da können alle nachfragen. Ich sag's euch gerne.
Genau das, aber ich fand diese Geschichte, viele haben sich ja darüber aufgeregt, wie scheiße diese Geschichte war. Ich fand die total cool, weil ich das Gefühl da hatte, dass zur Abwechslung mal nicht die Männer, die sexuelle Gewalt über die Frauen ausgenutzt haben, sondern es andersrum war. Sondern die Frau hat wirklich dann mit den Männern gespielt und hat denen den Kopf verdreht, auf eine Art und Weise, wie man das eigentlich bis dahin so in dieser, ne, in dieser Darstellungsweise halt eben noch nicht gehabt hat. Das fand ich hochgradig interessant. Also um es mal aufzugreifen, irgendwie da AJ Lee ist eigentlich da munter von A nach B gesprungen, hat eigentlich beiden Typen den Kopf verdreht und beide wollten dann am Ende irgendwie sie heiraten, glaube ich sogar. Oder sie wollte dann einen von den beiden heiraten, ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber ich mochte diese Rolle einfach, die sie da verkörpert hat, unheimlich gerne und hat vor allem jetzt auch noch dieses Verrückte unterstrichen, was sie gehabt hat. Und wie gesagt, da waren die Männer dann mal nicht am Ruder, sondern am Ende ist sie eigentlich dann als Sieger aus dieser ganzen Geschichte hervorgegangen.
Also. Ja, das ist natürlich ungewöhnlich gerade in der WWE gewesen, aber das war halt auch wieder so, wenn die Frau Macht über die Männer hat, dann nutzt sie sie zu ihrem eigenen Vorteil aus. Das war auch...
Ja, aber es war schon auch unterhaltsam auf seine Weise.
Ich fand's damals nur gut, weil es... eben Punk und Daniel Bryan waren, die dann aufeinander getroffen sind.
Ich liebe es hier.
AJ Lee, muss ich sagen, im Ring gerne. Am Mikrofon finde ich sie unfassbar überbewertet. Also gerade ihre General Manager Zeit, wo sie dann immer ihren Kopf jede Sekunde rumgeschlagen hat, wie so ein kleines 8-jähriges Mädchen. Gott, ist die mir auf den Sack gegangen.
Auch wie so eine Eule immer, dass sie ihren Kopf so bewegt. Ja.
Ja, ganz genau.
Das habe ich auch noch nie gehört, dass man AJ Lee mit einer Eule vergleicht. Aber na gut.
Falschen Leuten geredet.
Das glaube ich auch. Was ich eigentlich, um mal dann den nächsten Sprung zu schaffen, was ich interessant finde, ist, wenn man jetzt ins aktuelle Geschehen reinschaut, dass immer mehr Paare, die im echten Leben zusammen sind, auch vor der Kamera so dargestellt werden. Sprich, wir haben es mit John Cena und Nikki Bella jetzt bei WrestleMania gesehen. Lana und Rusev gehen auch ganz offiziell, ne, als Paar durch. Dean Ambrose.
Ja, ob WWE das wollte.
Ja, oder die Frage ist halt, oder kann es WWE einfach nicht mehr verhindern durch Social Media?
Gute Frage.
Ne? Das ist halt eben das Ding. Seht ihr das als positive Entwicklung oder ist es einfach so, ja, okay, so ist halt der Weg der Zeit, weil Social Media, man kann nicht alles verheimlichen und man kann die Leute nicht mehr da so kontrollieren, was sie halt eben machen und irgendwann geht's ja sowieso ja, an die Öffentlichkeit, weil, sind wir ehrlich, wenn Dean Ambrose und Rainey Young irgendwo am Flughafen stehen und sich einen Kuss geben, dann hat garantiert irgendjemand ein Handy dabei und kann das online stellen. Also ist das einfach so der logische Weg, dass WWE wieder so ein bisschen mehr Reality-Bezug kriegt, gerade was diese Liebesgeschichten angeht? Kai?
Bar, der küsst Mädchen. Also, guck mal, die Sache ist ja, verbieten auf keinen Fall, aber das ist immer bei WWE so, weil alles machen die immer schön 50-50 Booking, aber machen so ganz oder gar nicht. Okay, Dean Ambrose und die sind zusammen, dann müssen wir das ja auch in unseren Shows aufnehmen. So, das ist ja die Sache. Nur weil du jetzt irgendwie eine Freundin hast, musst du ja auch nicht mit der zusammen irgendwie im Büro sitzen und mit der zusammen arbeiten und das Gleiche machen. So, das ist halt immer die Sache. Lass die doch halt zusammen sein, aber du musst ja auch nicht immer zwingend den Leuten sagen, ja, guck mal, die beiden sind jetzt zusammen. Also es gibt halt Sachen, wo es irgendwie angebracht ist, wo es jetzt vielleicht gut passt, wie zum Beispiel Miss und Maryse zusammen ist einfach grandios, aber John Cena und Nikki Bella zusammen, das braucht halt auch keiner und das ist jetzt auch nicht so die WWE oder In-Ring-Wrestling-Chemie, die man da jetzt sehen möchte. Und deswegen braucht man jetzt auch nicht irgendwie einen Dean Ambrose haben und eine Renee Young zusammen und dann irgendwie so ein dummes Intergender-Match. Also von daher, wenn es irgendwie passt und man sagt, okay, bei Lana und Rusev hat es jetzt ja auch gepasst, das war aber auch, dass WWE das ja anscheinend nicht wollte und bei Miz und Maryse passt es auch, aber man muss nicht so auf Teufel komm raus machen, oh, die sind jetzt zusammen, also lassen wir die jetzt auch irgendwie zusammenarbeiten und alle machen Witze darüber und dann kommt es zum großen Match. Das finde ich dann immer Schwachsinn. Also einfach so, lass es halt so, wie es ist und wenn es passt, dann ist es doch umso cooler, weil hier ein Triple H und ein Stephanie McMahon, die haben ja auch eine unglaublich geile Chemie, wenn die irgendwie zusammen im Ring sind. Klar, man kann jetzt sagen, Authority-Promos waren immer das Gleiche. Aber du merkst ja trotzdem, dass die beiden fantastisch eingespielt sind zusammen. Das ist cool, genauso wie bei Miss und Maryse. Aber John Cena und Nikki Bella, das war immer ein bisschen unangenehm.
Das stimmt. Ja, ich bin halt mal gespannt, wie sich das eben weiterentwickelt. Ich glaube, das ist eben so. Auf der einen Seite kann ich es halt eben nachvollziehen, was du gerade gesagt hast, Kai. Also, dass man sagte, ja, nee, man muss die jetzt hier nicht zwangsläufig zusammenstellen. Andererseits, wenn du den ganzen Leuten auf Instagram folgst und die halt pausenlos irgendwie da ihre Fotos rausknallen, fällt es natürlich schwer, dann irgendwie zu verstehen, so, ja, warum arbeiten die nicht zusammen? Warum hilft John Cena seiner Frau nicht, wenn die gerade im Ring zusammengeschlagen wird und solche Sachen?
Weil das wäre asozial, wenn John Cena Frauen schlagen würde.
Ja, aber wenigstens weghalten oder so, geht ja auch.
STF. Ja,
ich glaube halt schon, dass es jetzt wieder mehr in Richtung Reality-Geschichte gehen wird. Und WWE baut das ja auch gerade mit Total Ballast oder wie es auch gerade heißen mag, ich weiß es gar nicht. Ich gucke das ja nicht.
Nee, nur in Germany
ist das ist richtig.
Das ist viel besser.
Ey, das ist voll geil. Ich habe noch zwei Folgen, muss ich noch nachgucken. Ey, jetzt geht's ja in die Model-Villa. Die Folge habe ich noch nicht gesehen. Ich bin mega gespannt.
Das ist total super.
Weiter. Nein, ist auch geil, dass einfach Olaf und ich beide Germany's Next Topmodel gucken. Ich feiere das.
Ja, ich bin auch schon von Kollegen letztens darauf angesprochen worden, wie es denn sein kann, dass ich Germany's Next Topmodel gucke. Und dann habe ich gemeint, ich kann jetzt gerade nicht schreiben, ich muss GZSZ gucken.
Eiskalt.
aber nochmal, es ist die Wahrheit, das leider. Das Problem ist,
ich hatte es auch mal geguckt, aber war nicht so geil. Und dieser Typ ist einfach 100 Jahre alt. Nochmal ganz kurz, was ich irgendwie immer schwierig finde, weil wir haben jetzt ja gesagt, so, ja, okay, und in der Attitude Era, da waren ja Frauen nur Objekte und sowas. Aber ich meine, das war ja noch 2006. Ich meine, klar, das ist auch wieder über 10 Jahre her. Das
Attitude Era war viel, viel früher.
Nein, Attitude Era war da, aber ich meine, was ich jetzt gerade sage, also worauf ich jetzt hinaus will, war 2006, wo ja auch Mickie James einfach runtergemacht wurde, weil sie anscheinend zu dick ist von
Das war sogar noch später.
Michelle McCool und Layla, ich weiß, das war irgendwie 2006, 2008 oder sowas war das, glaube ich.
Irgendwie so zwischen 2008 und 2010 ja.
Oder also sogar so, da. Also,
das ist wirklich noch nicht lange
her. Das ist ja die Sache, man könnte mal sagen, ja, WWE, dann lern doch mal aus deinen Fehlern oder mach doch jetzt mal besser, wie halt mit der Lana und The Rock-Geschichte. Aber es ist halt immer noch so und sind wir mal ehrlich, also Mickie James war damals auch nicht wirklich dick. Und dann ist halt.
Nee, überhaupt nicht.
Dann war trotzdem immer noch so. Dieses
Gegenteil, hier Michelle McCool, das war eine ganz schöne Grete.
Ja, eben. Und dieses Diven-Ding, also dass halt Frauen wirklich Diven sind, das gab es ja noch wirklich sehr, sehr, sehr lange. Wenn wir jetzt mal ehrlich sind, das kam jetzt erst mit dieser Women's Revolution-Trademark-Kacke.
Ja, absolut. ich würde gerne noch einen Punkt oder generell mal so ansprechen. Welche Wrestler haben denn von so Love Angles und solchen Geschichten profitiert, eurer Meinung nach? Ein spontanes Beispiel. Wer fällt euch da ein? Chris.
AJ Lee hatte auf jeden Fall davon profitiert, weil sie ja erst nur als Valet eingesetzt wurde immer und dann sich immer mehr in den Vordergrund spielen konnte, dass sie ein wichtiger Teil der Shows wurde. Auch wenn ihre Karriere jetzt halt nicht so lang war in der WWE. Ich glaube, auch Daniel Bryan hat in gewisser Weise von profitiert, weil er eben großes Spotlight auf sich hatte mit Titelkampf gegen CM Punk und sowas. Aber das war nur ein kleiner Teil von diesem großen Ganzen, von dem er profitiert hat. Sonst wird es schon echt schwer. Also gut, Edge hat natürlich enorm, wahrscheinlich am meisten von so einem Ding profitiert. Er war halt auf quasi über Nacht war er der verhassteste Mann im Wrestling und konnte da einen super Heel-Charakter einfach spielen, der dann auch immer weiter geschrieben wurde und auch gut geschrieben wurde für ihn in der WWE und wodurch er halt im Main-Event positioniert wurde. Also, ich sag Edge.
Kai?
Ich würde auch nochmal ein paar Sachen nennen. Rusev auf jeden Fall. Mit Lana, weil ich finde, Rusev alleine wäre nicht so gut, wie er damals mit der Lana war. Jetzt, wie es jetzt läuft, ist nochmal dahingestellt. Aber vom Prinzip hat Rusev profitiert. Die Hardys, als Lita dabei war, das war auch nicht schlecht für die beiden. Weil ja, man könnte halt trotzdem sagen, dass das vielleicht auch ein bisschen Spot Monkey war. Würden böse Zungen behaupten. Damit Lita war noch ein bisschen mehr Charakter dazu.
Vor allem Matt,
auch Shawn Michaels.
Darf ich mal gerade ganz kurz einwerfen, weil bevor wir es vergessen. Also muss auch diese Geschichte, wie Matt Hardy ja zwischendurch auch unglaublich populär geworden ist, dadurch, dass er dann eben als Teil eines echten Love Triangles quasi von WWE gefeuert worden ist und dann eine unglaubliche Followerschaft im Internet hinter sich gezogen hat und man hinterher dann eben diese Fehde mit Edge, also diese reale Fehde eigentlich, also weil Edge hat ihm ja wirklich Lita geklaut, also Lita war die Freundin von Matt Hardy und Edge und Lita haben sich verliebt und Matt Hardy war sozusagen dann draußen, nicht nur aus der Beziehung, sondern auch draußen bei WWE. Und ich glaube auch trotzdem, dass diese Geschichte auch zum Beispiel Edge extrem gut getan hat, so blöd das irgendwie für Matt Hardy in dem Moment gewesen ist, aber Edge hat es halt extrem gut getan, weil es halt eben nochmal seinen Charakter so unterstrichen hat und dann auch nochmal diesen Heel-Turn, in dem er gerade in diesem Prozess war, nochmal eigentlich angekurbelt hat. Und aber er hat ja wohl auch selber gesagt, dass er sehr verhasst auch im Locker-Room gewesen ist, aber trotzdem gesagt hat, so komm, ich gehe diesen Weg jetzt einfach, wie er ist, weil das eben der Weg ist und wenn die Leute mich hassen, dann sollen sie mich halt eben hassen. So.
Nochmal ganz, bevor ich jetzt gerade weitermache, lass uns nochmal kurz weiterspinnen, wie das dann weitergegangen ist, weil Lita war da mit CM Punk zusammen danach und dann, keine Ahnung was, aber CM Punk war ja noch vorher mit Beth Phoenix zusammen, die jetzt mit Edge zusammen ist im echten Leben und CM Punk dann jetzt mit AJ Lee. Also was da auch abgeht bei der WWE, das ist unglaublich. Ja, aber also das ist doch, wie da gewechselt
CM wird. CM Punk war auch mal mit Maria Kanellis zusammen, ja, oder
das nicht? Das kann sein, aber
CM Punk ist auch ein krasser
Typ. Aber sind wir doch mal ehrlich, das sind alles
Melina-Gerüchte.
Ja, aber das sind doch alles junge, Melina, gut aussehende Menschen, die ganze Zeit zusammen rumhängen. Ja. Also sind wir ehrlich. Nein, aber es ist doch einfach so. Es ist einfach so, wenn du wenn du da ständig miteinander abhängst irgendwie und on Tour bist.
Ja, ich weiß, absolut, klar. Absolut
normal. So, aber jetzt nochmal.
Aber nochmal kurz. Noch also Shawn Michaels hat ja auch davon profitiert, wie wir gerade ein bisschen gesagt haben. Halt einfach nur, dass sein Gimmick, um halt darzustellen, okay, der ist schon krasser Hetero. Und, ja, ist halt WWE-Logik, ne?
Ich hab gerade Drawn Together im Kopf. Also, Entschuldigung. Du bist so hetero.
Dass du auch Drawn Together magst, das ist auch die Frechheit des Jahrhunderts, ne? Ich darf keine asozialen Sachen bei Headlock sagen, ne? Aber du guckst Drawn Together. Das ist auch das Schlimmste auf der Welt.
Schönes Ding.
Ich finde auch, dass die Ex von Shiner profitiert hat.
Und da irgendwie, da lieferst du mir gerade die perfekte Vorlage. Ich wollte mich auch noch mal explizit auf Chyna zu sprechen kommen. Also zum einen, weil sie die Rolle der Frau auch zur damaligen Zeit, Attitude Era, aufgebrochen hat, muss man ganz klar so sagen. Nämlich als Frau, die alle Männer vermöppen kann, wenn sie es will. Und zum anderen auch, die, wie du gerade gesagt hast, die hat die Ex geholfen. Zum einen, weil sie halt der Muscle irgendwie da gewesen ist, aber zum anderen auch, weil sie halt eben so ungewöhnlich war, dass man sie eben, ja, man konnte sich an sie erinnern und sie hatte einen unglaublichen Wiedererkennungswert einfach und hat diese Rebellengruppierung, die die Ex ja nun mal damals gewesen ist, nochmal aufgewertet und um dann ein bisschen weiterzugehen in der Zeit. Sie hat auch dafür gesorgt, dass der Charakter von Eddie Guerrero, also Latino Heat damals, von dieser Radicals-Geschichte, wo ja Eddie Guerrero mit Dean Malenko, Chris Benoit und wer war noch dabei? Malenko, Chris Benoit und habe ich vergessen? Wenn ich jetzt Perry Saturn, genau. Dieser Radicals-Charakter war ja eigentlich relativ langweilig und Eddie Guerrero hat eigentlich erst in Kombination mit Shiner wirklich dieses volle Potenzial, dieses Charisma und dieses liebenswerte Schlitzohr, um es einfach mal so zu sagen, rausgelassen und hat auf einmal in den Interviews gezeigt, dass er halt eben auch ein guter Schauspieler war, was er halt vorher eben gar nicht darstellen durfte. Und ich glaube, ohne Shiner hätte das auch nicht funktioniert. Ne? Und
gebe ich dir absolut recht. Aber eine Kleinigkeit, Wortsalat. Trotzdem, ganz unkritisch kann man das auch nicht sehen. Gerade bei DX, ja, sie war super stark und konnte auch den Männern was anhaben, aber sie war trotzdem irgendwie so dieser Zirkusfreak, der da als Anhang dabei war, den WWE da hatte. Also so,
das ist ganz klar.
Das muss man auch noch dabei sagen. Das war jetzt nicht irgendwie eine perfekte Darstellung einer starken Frau.
Nein, natürlich nicht. Aber es war auf jeden Fall eine andere Darstellung, als man es zuvor gesehen hatte, dass sie halt nicht nur Eye Candy war. Aber klar, da sind wir wieder beim Zirkuscharakter und ich hätte nie gesagt, dass wir Great Khali und Shiner in einem Podcast mit Zirkuscharakter irgendwie hier zusammenpassen. Aber das stimmt schon.
Einmal ganz kurz, hör mal, das passt gerade wie die Faust aufs Auge. Und zwar, du hattest ja nämlich Links rumgeschickt zum Podcast, wo dann nochmal Love Triangles oder Love Angles aufgegriffen wurde, nochmal gerankt wurden, ne? Und dann ist ja meist, wenn du auf so Seiten gehst, wo Kolumnen sind und runterscrollst, kommen ja Sachen zu anderen Kolumnen, ne?
Ja.
Hab ich mal runtergescrollt gerade. Und dann hast du da den Artikel, 8 Bilder von Trish Stratus und 8 Bilder von Lita. Wer ist heißer?
Ja.
Und dann hast du natürlich 15 Bilder, die beweisen, dass Maryse viel heißer ist als Nikki Bella. 15 Sachen, die du nicht wusstest über die geleakten Page-Videos.
Ja. Das ist halt Clickbait, ne?
Kritisch.
Das ist halt Clickbait. Also, Ja, das ist halt typisch Internet. Aber
das ist die Sache.
Kennst du dich doch mit aus als YouTuber, oder nicht?
Ja, klar, aber das ist halt die Sache, es zieht halt auch immer, ne?
Mir fehlt David gerade so ein bisschen von MannTV.
Ja, wirklich, ja, Titten-Content-Boy. Ja.
Nein, so schön ist es ja nicht.
Nein, aber also es ist halt immer noch heute so, und ich wette, da werden halt ganz viele Leute sagen so, boah, ja, das ist schon geil.
Ja, natürlich.
Und klar, ja. Schwierig, die Leute. Nee, aber ich wollte noch mal kurz darauf eingehen, was ich nämlich, ist mir letztes Mal aufgefallen, was ich auch richtig schlimm fand. Dieses Frauen im Wrestling als mega Dummchen, so dieses achtjährige Mädchen, nenne ich es jetzt mal. Und ganz, ganz krass gucke ich da in Richtung Alicia Fox. Und ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, aber ja. Alicia Fox, ne, hasse ich auch auf den Tod. Also, das, wie kann die so lange dabei sein? Ich verstehe es ganz ehrlich nicht. Ich glaube, die geht einfach nie ans Telefon. Weil die war ja auch letztens in diesem Angle, wo die ja irgendwie sehr Backstage schön. War, da steht Alicia Fox und Dana Brooke und dann kommt da Emma dazu. Dann sagt Emma zu Dana Brooke, ja, aber du hast doch gesagt, Alicia Fox ist irgendwie blöd oder sowas. Und dann so, boah, Dana, hast du das wirklich gesagt? Weißt du was? Wir sind keine Freunde mehr. Und ich denke mir so, Alter,
ja.
Wir haben hier eine Show, da ist Finn Balor und Seth Rollins. Und jetzt sagt mir sowas?
Alicia Fox ist wirklich
das ist absolut furchtbar.
Sie hat einen schönen Northern Light Suplex, aber das ja, ist
die
auch
kann,
alles.
Die kann eine gute Brücke. Also das kann sie auf jeden Fall, also schön auf die Zehenspitzen.
Ja, kann Bray Wyatt auch.
Ja, mit mehr Bauch und mehr Haaren, ja. Nee, also das ist, ich verstehe es auch nicht. Und da sind wir auch wiederum beim aktuellen Geschehen so ein bisschen angelangt und vielleicht enden wir dann da auch auf dieser Note. Ich finde das aktuell, was WWE gerade in dieser Geschichte und in diesen Storylines da anrichtet, das ist ganz furchtbar. Also die ganze Storyline mit Noam Dar und Cedric Alexander und jetzt ja auch noch irgendwie Rich Swann dazwischen, furchtbar. Und Alicia Fox ist so ein furchtbarer Charakter. WWE zeigt eigentlich da nun mal wieder, dass sie aktuell einfach gar keine Ahnung haben, wie sie sowas aufbauen sollen. Und deswegen habe ich auch ein bisschen Angst. Weil
Darf ich ganz kurz reingrätschen? Vor allem Cedric Alexander war halt so over von diesem Cruiserweight-Tournament, dass sie da halt nichts draus gemacht haben und dachten, den präsentieren wir richtig cool. Nein, sie stecken ihn in so eine scheiß Kack-Storyline. Mit Noam da und Alicia fucking Fox.
Ja. Der hat auch so einen asozialen Finisher, ne? Der ist so krass, Alter, dieser Lumberjack, der ist so heftig.
Ja, aber es ist, also da, man hat dadurch halt das Momentum von Cedric Alexander gekillt. Und worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass ich mir zum Beispiel auch Sorgen um so einen Charakter wie Patrick Clark aktuell bei NXT mache, der ja auch diesen androgynen, leicht homosexuellen Charakter darstellen soll. Und da muss man extrem aufpassen, weil WWE hat momentan nicht das Fingerspitzengefühl, irgendwas in diese Richtung vernünftig zu machen. Ich bin sehr gespannt, ob man was aus dem macht oder ob man den direkt wieder in die Mottenkiste steckt und am Ende hat er irgendwie ein ganz anderes Gimmick und wollen wir das nochmal ausprobieren. Aber WWE versteht es momentan nicht so wirklich, solche Geschichten irgendwie unterzubringen. Was mich eigentlich wundert, die haben doch da lauter Soap-Schreiber und sowas da hinten sitzen. Die müssten das doch eigentlich halbwegs vernünftig hinkriegen. Aber naja.
Ja, aber wenn so das letzte Wort halt immer noch die alten Männer Backstage haben, dann sind wir da wieder. Also ich glaube, da ist halt vieles wird dann noch blockiert, was eigentlich durchgehen würde. Und wo du gerade Patrick Clark ansprichst, ich glaube, NXT, die Schreiber könnten es noch hinkriegen, dass es irgendwie funktioniert. So halbwegs, aber Main Roster wäre dann auch irgendwann wieder der Klischee-Schwule ja, da.
Das glaube ich halt eben auch. Und ich glaube, wir halten das bei Headlock genauso wie bei WWE. Bei Headlock hat nämlich auch der alte Mann das letzte Wort. Muss man so sagen. Ich würde sagen, oder habt ihr noch irgendwas, was ihr hier zum Thema Liebe, Sex und Leidenschaft loswerden wollt? Kai und Chris, wer möchte?
Was? Das mit dem alten Mann hat das Wort, das hat mich gerade rausgehauen, das war krass. Hast du dir das vorgeschrieben oder war das spontan?
Das war spontan.
Ah, nicht schlecht. Ey. Das fand ich echt sehr gut. Aber ich rechne man gar nicht von dir.
Okay, also jetzt aber die Sache, wir enden also, jetzt auf eine also, Beleidigung ich, einfach hier, oder was?
Aber was ich jetzt mal ganz ehrlich, jetzt klar, wir haben ja alle gesagt, damals als junge Leute, als wir jünger waren oder kleiner, hatten wir alle keinen Bock auf diese Love Angles. Aber ich sag mal so, das hat sich halt bei mir jetzt auch jetzt, wo ich älter bin, nicht geändert. Also klar, man versteht das auch und sagt so, ja, okay, das hat jetzt irgendeinen Sinn. Aber vom Prinzip her, es liegt auch daran, dass sie nicht vernünftig geschrieben sind, klar. Aber es ist eigentlich nicht so, dass ich sage, oh, ein Love Angle, da habe ich jetzt ja richtig Bock drauf. Ja. Weil sind wir mal ehrlich, das war ja bei dem Miss und Cena-Ding war es ja nicht anders. Wir haben ja auch alle gesagt, muss das jetzt zwingend sein? Können wir nicht lieber nur Cena gegen Miz haben in einer vernünftigen Fehde. Müssen die da jetzt irgendwie wieder einen Love-Angle draus machen? Weil eigentlich, klar, wir haben ja gesagt, man kann davon auch profitieren. Aber im Normalfall ist das eigentlich fast immer richtig, richtig schlecht.
Weil das jetzt kein klassischer Love-Angle in meinen Augen war. Das war ja eher so ein Couple-Warfare,
ja, oder natürlich. Sowas. Aber wenn ihr jetzt mal ganz ehrlich sagst, der schlimmste Love-Angle der letzten Jahre war ja wirklich die Sache da mit Rusev und Summer Rae und Dolph Ziggler und Lana.
Auf jeden Fall. Gott, auf jeden
also,
Fall.
Also ganz ehrlich, das braucht ihr. Das ist das, ja auch so. Wir haben so jetzt irgendwie peinlich. Leute und wissen nicht, was wir mit denen machen sollen. Und Summer Rae war ja auch schon lange nicht mehr im TV. Machen wir mal sowas.
Von wie lange die das gezogen haben, einfach. Boah.
Und das wurde ja nur beendet. Gott. Das wurde ja wirklich nur beendet, weil es dann geleakt wurde, dass die beiden verlobt sind. Ja. So, ja. Vielleicht wird das Engel jetzt noch immer weiterlaufen.
Ja, dafür muss man Lana echt dankbar sein, dass sie dieses Bild gepostet hat.
Ja, kein Spaß, ey, wirklich. Sonst hätten wir jetzt noch keine Ahnung, wie lange da irgendwie Summer Rae gesehen. Ja, die da irgendwie sagt, oh, ich lieb ja meinen Ruru. Und du so denkst, oh Gott, bitte hör auf. Na, aber jetzt nochmal zurück zur Frage. Würdet ihr denn jetzt sagen, so, ja, Love Angels, da habe ich aber richtig Bock drauf? Weil, wie gesagt, bei mir ist es eigentlich immer so, oh, Love Angel, bitte nicht.
Ne, ich gebe dir da eigentlich recht. Also, es war mir gar nicht so klar, als ich vorhin gesagt habe, ja, früher fand ich das doof, dass ich es eigentlich immer noch kacke finde. es ist wirklich so, ja. Genau so, wie Kai gesagt hat. Also, eigentlich ist es immer noch so ein unnützer, nerviger Ballast, der dann irgendwie dann immer mal wieder auftaucht und über ein paar Wochen mitgeschleppt wird und man ist dankbar, wenn die ganze Show so schnell beendet wird.
Ja, ich finde es immer extrem abhängig davon, wie sich diese Geschichte entwickelt. Grundsätzlich habe ich auch da nicht so richtig Bock drauf, sage ich ganz ehrlich. Aber manchmal gibt es dann trotzdem noch so Geschichten, wo ich dann sage so, okay, das ist unterhaltsam und das haben sie gut gelöst. Also, bestes Beispiel, jetzt wieder aus deutschen Gefilmen, wie sie es bei WXW mit der Alpha Lovers gemacht haben. Mit Alpha Kevin und Melanie Gray. Da habe ich am Anfang gedacht, ui, das ist ja ganz schwierig. Aber zum einen haben die es halt super gespielt und das war so unterhaltsam und sympathisch von Melanie und Kevin. Das hat Spaß gemacht und dann sind da auch gute Matches dann bei herausgekommen, noch mit der Zunahme von Marius von Beethoven und Alpha Female und so. Wenn das gut aufbereitet ist, finde ich das sehr unterhaltsam. Aber grundsätzlich.
Aber, ja. Um jetzt mal ganz kurz, also um auf deine WXW-Geschichte einzugehen, also ich habe davon jetzt ja nicht ansatzweise so viel mitbekommen wie du. Aber ich finde, das lebt halt auch davon, dass ja auch die Frau, also jetzt hier Melanie Gray, auch teilweise ekelhafte Bumps genommen hat. Also das halt auch die, das klingt jetzt zwar komplett dumm, aber es ist halt auch immer ein bisschen krasser, wenn die Frau dann irgendwie in Anführungsstrichen jetzt geschlagen wird, nenne ich es jetzt mal. Also wir wissen ja noch, also ich fand das auch damals richtig krass, als dann Undertaker, hier, wie heißt es nochmal, Vicky Guerrero getombstoned hat. Das ist dann auch so, dass nur einer sagt, so, ja, deine Freundin ist aber blöd und jetzt schlagen wir uns um die Ehre. So wie bei Roman und Rusev.
Das ist ja ganz interessant. Also ich habe jetzt mich...
Ist schwach, finde ich, aber...
Ja, ich habe jetzt bei GF der Talk, weil Kollege Christian Michael Jakobia letztens im Interview und der hat gesagt, genau für diese Reaktion, die du gerade eben beschreibst, allein aus diesem Grund hat er die ganze Zeit darauf verzichtet, also über 2 Jahre oder 1,5 Jahre verzichtet, dass es Intergender-Wrestling gibt. Wenn Melanie... von Marius niedergeschlagen wird. Das hätte nie im Leben eine Reaktion gezogen, wenn wir das vorher halt schon so oft gezeigt hätten. Und dadurch, dass du aber im Vorfeld immer gesagt hast, so nein, Frauen und Männer dürfen nicht gegeneinander im Ring stehen, erst dadurch hast du quasi diese Fallhöhe geschaffen, dass die Leute...
Ja, so meinte ich das halt auch, weißt ja. du, dass dann jetzt irgendwie, dass sie dann irgendwie jetzt so, die ist halt auf dem Apron und dann wird die auf einmal geschlagen. Ich so, was? Ist das gerade wirklich passiert?
Genau.
Sowas eben.
Genau. Also, es ist ja im Endeffekt so, wenn du hier, wie heißt du nochmal, die mit Joey Ryan, Sarah Daray? Schmeiß ich gerade einen Namen durcheinander?
Was?
Wie heißt die denn nochmal, die hier durch ihren Namen durch Intergender Wrestling quasi gemacht hat mit Joey Ryan zusammen, als World's Cutest Tag Team?
Ach so, keine Ahnung, weiß ich nicht.
Mir fehlt gerade der Name, aber das Ding ist wiederum, da sagst du halt dann auch so, ja, voll cool, dass sie mit den Männern mithalten kann, aber im Endeffekt hat das halt keine Story-Bewandtnis, sondern nur eine Match-Bewandtnis, dass du halt eben einen Underdog im Match kreierst. Ob das im Endeffekt ein kleiner Mann ist oder eine Frau, ist dann relativ egal, sage ich mal. Ja, also für die Geschichte spielt das dann keine Rolle mehr, aber wenn du halt eben die Geschichte wirklich so aufbaust, dass eigentlich Gewalt von Männern oder Aktionen von Männern gegen Frauen verboten sind und dann auf einmal passiert sowas, dann ist das der ultimative Regelbruch und dann ist es auf einmal spannend. Und so kann das halt ja dann eben auch funktionieren. Ich fände sowas auch zum Beispiel, bei WWE sieht man sowas ja gar nicht mehr. Also ich fände sowas auch mal ganz spannend, aber ich glaube, WWE hat Angst vor dem Skandal. So.
Ja, ja, klar, das sowieso. Also jetzt auch die Sachen, wenn man jetzt nochmal drauf eingeht, bei WXW war es ja auch so, dass irgendwie Marius van Beethoven und Melanie Gray mit Stühlen geschlagen hat und alles und sowas.
Gürtel,
ne?
Gewürgt also, hat und blutig geschlagen hat und keine Ahnung
was. Das machst du halt auch in der WWE nicht. Das ist auch so ein bisschen die Indie-Sache, ne?
Aber sie könnten problemlos so eine Storyline eigentlich bringen. Du musst es halt dann irgendwo auch einfach weiterspinnen können, ja. Angenommen, es ist jetzt auch, es wird vernünftig aufgebaut und dann in so einem entscheidenden Match, dann verpasst der Mann der Frau eben diesen Schlag und staubt dadurch den Sieg ab, ja. Dann muss halt auch eine Reaktion einfach folgen. Auch, du kannst Segmente bringen, wo halt auch der Locker-Room auf ihn reagiert, auf ihn und seine Tat. Und da kannst du halt schon zeigen, dass das nicht normal ist und dass das eine Dreckigkeit war, was der da gemacht hat. Und kannst dadurch auch die Charaktere weiterbauen und eine Storyline spinnen. Das kannst du schon alles machen. Und wenn ich mich recht erinnere, zum Beispiel 2006, das ist jetzt auch noch nicht so lange her, da haben sie halt auch nicht drauf verzichtet, dass Edge dann halt mal eben Beulah speert und sie etwas amourös pinnt.
Schön ausgedrückt, ja. Ja, natürlich, du kannst halt solche Anspielungen kannst du halt eben bringen, wenn du die Möglichkeiten, oder wenn du auch die Möglichkeiten ausschöpfst, die halt da gewesen sind, ne? Nicht so einfach. Wollte ich sagen, sollen wir...
Ja, also ich muss aber sagen nochmal dazu, also in der WWE bräuchte ich es jetzt aber auch nicht zwingend, weil das wäre auch, also das wäre halt auch einfach aus Firmensicht nicht schlau mit dem ganzen Beer-Star und dann hast du eine Storyline, wo einer dann irgendwie eine Frau wegklatscht. Also muss halt auch nicht sein.
Es muss halt, glaube ich, einfach dann auch eine Frau sein, die sich dagegen aufbäumt und die glaubwürdig sich dagegen wehrt. Ich glaube halt schon, dass du sowas bringen kannst, aber da musst du extremes Fingerspitzengefühl haben und damit sind wir wieder
ja, eben, ganz genau
beim Thema. Das
schwierig.
Das, genau. Ich glaube, heute hast du das Wort schwierig häufiger benutzt als ich.
Ja, weil, also das ist aber halt bei dem Thema, das ist halt auch wirklich so, weil das ist halt wirklich so ein kompletter Drahtseilakt und sind wir mal ehrlich, WWE hat irgendwie nicht so das Feingefühl. Ja, absolut. Ne? Und gerade bei solchen Sachen und dann das sind ja alles so Themen, wo es irgendwie immer, das ist ja so, wie du schon beim Podcast gesagt, also wie du jetzt halt am Anfang vom Podcast zu uns gesagt hast, man muss halt immer aufpassen, in welche Richtung das dann geht. Klar, wir hätten jetzt auch hier 13 Mal Ficky-Ficky-Witze machen können, hätte ich auch nichts gegen gehabt, aber...
Und am Ende hört jetzt eh keiner mehr zu, deswegen kannst du auch mal Ficky-Ficky
sagen. Ja, deswegen kann ich noch 17 Mal Ficky-Ficky sagen. Olli Schulz freut sich. Also wir haben jetzt ja auch relativ vernünftig diskutiert und auch wirklich irgendwie über die Rolle der Frau geredet und sowas, fand ich auch ziemlich cool, aber das ist halt auch wirklich dann, wie du das Thema angehst, ne? Und deswegen auch das hundertfache schwierig, weil bei WWE ist das alles immer, also die gucken vielleicht auf 2 Monate oder sowas, oder gucken vielleicht auf 3 Monate aus, es geht um Roman, da gucken sie auf 10 Jahre und ist halt 17 Mal World Champ, aber die Sache ist eben, also für so eine Storyline musst du wirklich sehr, sehr weit ins Voraus gucken. Und das macht die WWE einfach nicht. Und deswegen mein schwierig.
Ja, das passt schon, aber.
Ja, und eben dieses Fingerspitzengefühl, was Olaf immer anspricht, das ist da nicht so ganz vorhanden. Eben.
Und wenn du dann noch die alten Männer hast, dann wird das kompliziert, sagen wir es mal so. Aber ich würde mal sagen, damit können wir auch den Liebe, Sex und Leidenschaft-Podcast hier beenden. Wir haben schon wieder die 2 Stunden geknackt. Und vor allem geht es am Montag ja auch schon weiter dann mit der Review zu WWE Payback, dann mit David, Kai und Chris. Da müsst ihr dann mal auf mich verzichten. Ich hoffe, das endet hier nicht im totalen Chaos. Während wir heute sehr seriös waren, hoffe ich mal, dass es euch dann trotzdem im Zaum haltet, auch wenn ich nicht da bin.
Ich glaube, ich werde krass verkatert. Oh.
Ja, ich bin gespannt, wie das wird. Auf jeden Fall danke ich euch schon mal, dass ihr beiden hier wart und dass wir hier echt, wie ich finde, eine einigermaßen niveauvolle Diskussion hinbekommen haben.
Das ist unglaublich, echt, ey. Gerade weil Chris so mega asozial ist.
Also, stimmt.
Ich sag's ganz ehrlich, ich hatte ein bisschen Angst. Also ich habe nach der Payback-Preview, die ja auch so ein bisschen ausgeartet ist, hatte ich ein bisschen Angst, dass ausgerechnet jetzt so ein etwas heikleres Thema kommt. Aber ich glaube, wir haben das gut gemanagt und hoffe, dass die Leute da draußen ein bisschen Spaß hatten. Und würde damit sagen, ihr hört die lieben Leute dann am Montag wieder, den David, Chris und den Kai, mit der Review zu WWE Payback. Und mich gibt es dann wieder zum nächsten Wochenende. Dann geht es um Daniel Bryan, auch mit dem Chris zusammen. Und da würde ich sagen, macht's gut, ein schönes Wochenende, schönen 1. Mai und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.
Ciao.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.